Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 406. Wir widmen uns der Woche nach Money in the Bank. Eine unfassbar wilde Wrestling-Woche liegt hinter uns, nicht nur bei WWE, sondern auch bei AEW in der Gerüchteküche und im Wrestling weltweit. Wir werden heute die wichtigsten Schlagzeilen noch einmal abarbeiten und werden vor allem auch drüber sprechen, entwickelt sich da gerade ein neuer Wrestling-Hype? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, ich glaube, der zeitlich späteste Wochenend-Podcast, den wir jemals gemacht haben, aber es lohnt sich zum einen natürlich, weil du dabei bist, Kai, du warst ja noch unterwegs, zum anderen aber auch, es gibt unfassbar viele News und Infos. Wir haben ja unter der Woche versucht, per Video-Special da zumindest die Raw-Entwicklung aufzugreifen. Wir wollten eigentlich eine etatmäßige Raw-Cross-Smackdown-Doppel-Review machen, aber es ist so viel, da muss man einfach drüber sprechen, oder?
Ich glaube, gerade bei dem Stand der Gerüchte wäre es einfach eine Frechheit, wenn ich nicht dabei wäre. Könnte man sagen. Also, nee, es ist wirklich eine wilde Zeit. Also, ich muss sagen, gerade nach Raw, da war man natürlich irgendwie gehypt, weil Raw natürlich auch direkt nach Money in the Bank. Das fühlt sich jetzt so komisch an, dass Money in the Bank erst eine Woche her ist. Ja. Das ist, also keine Ahnung, da ist irgendwie so viel jetzt passiert, dann noch doch wenig passiert. Was ich damit meine, ist letztendlich, Money in the Bank war irgendwie groß, natürlich Cena Comeback, dann Raw war irgendwie groß, dann hat sich das aber alles so irgendwie so ein bisschen verlaufen, dann irgendwie so gegen Mitte, Ende der Woche wurde dann auf einmal heftigste AEW-Gerüchte um Brian, oben dann noch um CM Punk laut oder sowas, wo man sich gedacht hat, ach Gott, ach Gott, ach Gott, was passiert da nicht alles? Dann SmackDown, dann hatte man irgendwie Bock drauf, dachte, oh, jetzt kommt hier irgendwie die Becky Lynch oder sowas zurück. SmackDown dann eher, um es jetzt mal plakativ zu sagen, schon fast enttäuschend. Und also es ist irgendwie ganz komisch, was so in der Woche alles passiert ist.
Ja, unglaublich viel. Also wie gesagt, wir haben da ja schon einiges abzudecken. Wir haben bei dem Magazin drüber gesprochen. Da haben Shaggy und ich schon über Daniel Bryan und CM Punk gesprochen. Aber auch da gibt's ein paar neue Unsicherheiten irgendwo, die aufgetaucht sind nach der Aufnahme. Auch Braun Strowman ist ja plötzlich auch wieder in den Schlagzeilen und so weiter und so fort. Und von den anderen Promotions, abseits von WWE und AEW, mal ganz zu schweigen, auch da ist jede Menge passiert. Also, wir werden heute erstmal einsteigen mit den Weeklies. Wir sprechen über Raw und SmackDown. Da werden wir die kleinen Geschichten weglassen, werden uns auf die großen Geschichten konzentrieren. Bei Raw ein bisschen kürzer, bei SmackDown ein bisschen länger. Einfach, weil wir ja Raw schon im Video gehabt haben. Aber auch da gibt es noch mal Meinungen und Updates. Und dann werden wir uns um die Personalien Punk und Brian kümmern, gerade für dich als CM Punk. Was bist du eigentlich? Bist du nur ein Fan oder ist es schon mehr?
ist es Ultra?
Ja, genau. Man weiß es nicht genau. Genau, darüber werden wir sprechen und dann auch noch um andere Dinge, die dann auch noch außenrum kursieren. Also jede Menge, was wir dann hier besprechen wollen. Und Kai, dann würde ich sagen, steigen wir doch auch einfach bei Raw ein. Und da gab es ja dann auch schon im Vorfeld die Bestätigung nach Money in the Bank, dass John Cena, der zurückgekehrte John Cena, hier auch eben bei Raw zugegen sein wird. Und er eröffnete ja die Show mit einer Herausforderung und jeder Menge Schimpftiraden in Richtung Roman Reigns. Eigentlich so eine umgekehrte Promo, wie man sie früher in seine Richtung gehalten hat. Also zum einen hat er ihn ein Arschloch genannt, er hat aber auch gesagt, er ist arrogant, er ist selbstsüchtig und längst nicht so over, wie er vielleicht denkt. Und das kommt von John Cena höchstpersönlich. Also hier der Einstieg bei Raw, das war schon eine solide Nummer, würde ich mal sagen. Die Quoten haben es ja auch gezeigt. Raw ist ein ganzes Stück nach oben gesprungen wieder im Vergleich zu den Vorwochen. SmackDown wiederum nicht so, was tatsächlich schon fast ein bisschen schade ist. Also SmackDown ist tatsächlich sogar ein bisschen runtergegangen, zumindest nach den ersten Quoten, die ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gesehen habe. Wie hat dir hier der erste Auftritt von John Cena gefallen?
Mega gut. Also das war ja auch der Grund, warum ich Raw schnell und früh gucken wollte. Natürlich war ich sowieso gespannt, was passiert da oder sowas, aber ich war wirklich extrem gehypt vom John Cena Comeback und hatte dann auch wirklich Bock zu sehen, okay, was macht er, was sagt er? So, die hat dann ja auch selber die ganzen W-Fragen beantwortet. Das mochte ich. Und auch da die Promo natürlich sehr, ja, so Internet-Meta-lastig auch, ne? Ja. Also heißt, oh, der Cena, der war doch immer overrated und das und hier und da. Und wie du schon gerade gesagt hast, dass dann hier Cena selbst sagt, ja, du bist doch hier overhyped und sowas. Und das sag ich als John Cena. war dann ganz schön, dass man da dann diese ganzen Internet-Kommentare und weiß ich nicht, alles aufgegriffen hat der letzten, ja, der letzten 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Das mochte ich dann eigentlich ganz gern. Hat auch Spaß gemacht und man hat dann ja auch jetzt in dieser Woche ja auch offiziell den Summer of Cena ausgerufen, wo es dann eben heißt, dass er, das ist glaube ich, dass da bei jeder Show ist bis SummerSlam, ne?
Nicht bei jedem Raw, aber bei jedem Smackdown auf jeden Fall und auch bei Supershows. Auch bei 15 Dates ist er insgesamt dabei. Ich habe den Shaggy auch schon im Magazin gefragt, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, dass man ihn schon angekündigt hat, weil man natürlich dann so ein bisschen die Überraschungsmomente schon so ein bisschen wegnimmt.
Ja, aber also ich glaube, es ist auch nicht mehr so eine, in Anführungsstrichen, Überraschung, wenn jetzt Cena in der Road to SummerSlam rauskommt. Also damit wird dann schon quasi fast gerechnet. Und ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich froh, dass er jetzt nicht bei jeder Raw-Ausgabe auftaucht, weil, müssen wir gleich bei SmackDown nochmal drüber reden, ich brauche jetzt nicht irgendeine, also wirklich wortwörtlich, ich brauche jetzt nicht irgendeine Cena-Promo jede Woche einfach nur, damit Cena da ist.
Also er ist zum Beispiel bei, also er ist bei Raw zum Beispiel zwischen dem 26., da ist er nochmal, und dem 9., also 26. Juli und dem 9. August, da ist er nochmal. Und dann aber danach ist er aktuell nur für SmackDown und Supershows gemeldet bis zum SummerSlam.
Also wie gesagt, das finde ich auch besser. Also weil der gehört jetzt zu SmackDown aufgrund dieses Roman Reigns-Programm. Bei Raw brauche ich ihn nicht, weil also dann wird er wieder nur irgendeine Promo halten, die natürlich auf seine Art und Weise auch Bock macht, aber dann auch trotzdem so ein bisschen inhaltslos sein kann.
Mich hat's fast ein bisschen gewundert, dass er nicht bei der Raw Go Home Show Richtung SummerSlam quasi ist, dass man ihn da nicht nochmal holt quasi in der letzten Woche. Werden wir sehen, wie das ist. Ich find's auffällig, dass natürlich keine Dates nach dem SummerSlam hier bis jetzt kundgetan sind. Ist das clever? Also ist das ein Plan? Also geht's einfach darum, damit das Internet sagen kann, Mensch, dann wird er ja garantiert nicht den Titel gewinnen?
Oh, keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass wir nach dem SummerSlam nicht mehr wirklich sehen werden.
Das also ist halt die Frage, ne?
Also vielleicht halt noch so ein bisschen oder sowas. Und dann geht das halt wieder ab nach Hollywood, geile Filme drehen.
Werden wir sehen. Ich bin deswegen auch da wirklich ein bisschen neugierig drauf, wie sein Zeitplan danach aussieht. Oder ist es wirklich nur so ein, ja, wirklich nur ein Sommer, wo er dann dazu gegen ist oder ob er dann auch im Nachgang hier und da nochmal zu sehen sein wird. Weil wir kennen das Internet, bis zum SummerSlam sind es noch einige Wochen. Da wird garantiert rauskommen, wie sein Zeitplan für nach dem SummerSlam ist. Vielleicht ist es schon raus, ich habe es nicht gefunden. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen doof, wenn das quasi schon im Vorfeld geleakt wäre, wie John Cena hier eingesetzt werden könnte. Auf jeden Fall hier, das war ja sozusagen die Einstiegspromo in die Fehde nach dem Auftritt bei Money in the Bank. Und das war schon in Ordnung. Also das hat Spaß gemacht, das hat auch funktioniert. Die Crowd war auf jeden Fall dabei. Und also auch wenn du dir die Videos siehst, die jetzt teilweise auf Twitter kursieren, wieder junge Fans abgehen, da John Cena zum ersten Mal zu sehen. Also das ist schon was Gutes. Wie gefällt es dir, dass man dann ihn hier mit Matt Riddle ja noch in so ein kurzes Segment, in so ein kurzes Skit gepackt hat?
Ich finde das lovely, weil das tut keinem weh, das ist vollkommen in Ordnung. Matt Riddle kann da eh so einen Quatsch machen und ganz ehrlich, also wir alle kennen doch so einen John Cena und sagen, der kann halt super ernst sein und eine ernste Promo halten und auch sagen, ey, Roman, bist ein Arschloch und dann kann er einfach danach so ein bisschen noch als Gag mit Riddle ein paar Mal Bro sagen. Ich finde das vollkommen okay und witzig und ich finde, das passt auch zu einem Cena. Kannst du mir sagen, was du willst?
Ja, irgendwo schon, aber ich fand es eben auch ein bisschen cringe war mit dabei. Aber ein bisschen cringe ist bei John Cena sehr oft mit dabei, muss man auch dazu sagen.
Besonders wenn er witzige Sachen macht. Also letztendlich, ja. Wenn jetzt so ein, weiß ich nicht, Anfang 40 Jahre alter Mann als Doctor of Thuganomics rauskommt, dann ist das auch schon ein bisschen cringe, ne? Aber wir lieben es ja trotzdem.
Yes, John Cena übrigens 44 inzwischen, ja. Also.
Deswegen, ich meine, wo dann Lights unterbrochen hat, da war er ja schon.
Genau, ja.
Über 40.
Ja, das schon. Aber 44 ist das neue 34 aktuell. Bei WWE hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man irgendwie da so rumschaut, da sind ja die Mit-40er noch sehr prominent eingesetzt. Und das passt eigentlich auch ganz gut zum nächsten Match, was wir dann auf der Card gehabt haben. AJ Styles, Omis und John Morrison, begleitet von The Miz hier gegen Riddle und die Viking Raiders. Ja, und da war natürlich irgendwo klar, dass da, es gab eine Attacke mit dem Drip-Stick von John Morrison, aber den hat sich der gute Riddle geschnappt und hat dann eben Omis damit angesprüht. Omis, super sauer, hat gedacht, es wäre John Morrison. Es gab quasi ein bisschen, Getöse außerhalb des Rings und Morrison flüchtet dann und sorgt dann dafür, dass er quasi in diese Viking-Experience reinrennt im Ring. Eigentlich ein solides Six-Man-Tag, was Spaß gemacht hat. Und was natürlich am Ende auch so ein bisschen komödiantisches Ding irgendwo gehabt hat. Wie hat dir das gefallen?
Ja, ist vollkommen okay. Also ein AJ macht immer wieder Spaß, den sehe ich super gerne. Omos, finde ich, findet sich auch immer mehr in seiner Rolle zurecht. Matt Riddle ist witzig. John Morrison, das ist auch vielleicht nochmal eine Sache, wo man das Thema Cringe anpacken könnte. No. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der hat einfach eine gute Zeit. Und was kann ich dagegen sagen? So, der Typ sieht aus wie ein junger Gott vom Körper her. Zwar dafür ein bisschen schütteres Haar, aber hey, meine Güte, ich finde das vollkommen in Ordnung. Die Viking Raiders ist eigentlich auch ganz okay, dass man die jetzt mal so ein bisschen mehr einsetzt, weil ich, ganz ehrlich, ich finde es immer noch langweilig, aber im Ring machen die Spaß meiner Meinung nach. Von daher finde ich das hier alles in Ordnung. Möchte jetzt aber trotzdem mal, dass irgendwann jetzt dann RK-Bro weitergeht natürlich. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir doch jetzt auch dann bei Raw das Tag-Team-Match, das um die Raw-Tag-Team-Titel mit AJ und Omos gegen die Viking Raiders.
Genau, also zu RK-Bro, da nochmal kurze Notiz hier. Da gab es bei Fightful Select eine Nachricht, dass man aktuell nicht so 100% rausgibt, was derzeit mit Randy Orton ist. Also er steht quasi auf der inaktiven Liste derzeit und das kam wohl sehr überraschend. Es gibt keinen Streit zwischen ihm und WWE und man hofft, dass er für den 2. August bei Raw, dass er da wieder dabei sein wird und dass man Pläne für SummerSlam eigentlich für Riddle und Orton hat. Also Daumen drücken, dass das dann noch funktioniert. Ja, und das war, wie ich fand, durchaus auch ein launiges Match, was wir dann hier gesehen haben. Oder auch die, wir haben ja auch gesagt, also das Match zwischen Omos und AJ und den Viking Raiders, das war ja auch richtig gut, also überraschend gut für das, was es sein sollte irgendwo. Was mir langsam aber sicher ziemlich auf den Zeiger geht, ist die Fehde zwischen Elias und Jackson Ryker.
Yo, das macht gar keinen Bock. Also das ist auch einfach, ich weiß auch nicht persönlich, was man in Jackson Ryker sieht, ne? Also der ist, wie gesagt, der hat einen Look, klar, natürlich, der ist auch jetzt nicht geisteskrank schlecht, aber der ist für mich persönlich super uninteressant. Also ganz ehrlich, so, wir haben es jetzt schon in den letzten Jahren gemacht, dann lass doch jetzt auch einfach weiter einen Elias in den Ring setzen, eine witzige Promo halten, dann ist gut.
Ja, ich glaube, Elias muss vielleicht auch aus diesem Gimmick raus, weil ich glaube, auf Dauer kannst du nicht ständig dasselbe machen. Ich meine, da haben wir auch sehr oft schon gesagt, es war immer dasselbe und klar ist es bei einer Hausshow vielleicht unterhaltsam, aber doch nicht bei einer Weekly. Und Jackson Ryker, ja, Mr. Intensity hier, ne, und so. Ich finde den halt so bland wie jeden andere. Das ist 0815 Muskelwrestler irgendwo mit jeder Menge Tätowierungen. Ich weiß nicht genau, was man momentan in dem sieht, außer dass es ein Muskelwrestler ist mit Tätowierungen. Im Ring gibt er mir leider nichts. Die Fehde zündet für mich auch überhaupt nicht. Das Match ist aber natürlich so ein bisschen ulkig aufgrund der Stipulation mit den Instrumenten, die da zum Einsatz gekommen sind. Da wurde mal wieder ein Kontrabass zerschlagen und solche Geschichten. Das war schon witzig anzuschauen und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch in der Halle besser ankommt als am Fernseher, aber ich hoffe, dass dieses Ding jetzt hier vorbei ist und ich kann es echt nicht mehr sehen. Jackson Ryker hat das hier gewonnen und gucken wir mal, wo die Reise für die beiden hier hinführt. Wenn wir weitergehen, offensichtlich bekommen wir Mansoor und Ali als Tag-Team jetzt. Ich will jetzt nicht die Klischee-Schublade aufmachen, aber da muss man schon die Klischee-Schublade aufmachen, oder?
Ja, ich habe es auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass es so kommen wird. Also und ganz ehrlich, klar, man kann ja sagen, es ist wieder die typische 0815-Idee und Klischee, aber wie hießen sie nochmal, die Zampanos da? Retribution, ne?
Jo.
Genau. Das war alles Käse, aber ich persönlich freue mich einfach, an Ali zu sehen. So, ich mag den, ich finde den irgendwie sympathisch, wenn ich den onscreen sehe. Von daher kriegen sie ein Tag-Team-Match. Ganz ehrlich, wird sich keiner für interessieren. Freue ich mich trotzdem drüber, dass er Screentime bekommt.
Ja, naja, also
wie gesagt, aber das ist halt Ali egal, ne?
Ja, Ali ist halt echt ein guter, das muss man hier nochmal unterstreichen. Und Mansoor, der ist ja noch frisch. Also von daher, irgendwo die Storyline ist ja auch jetzt nicht total kacke, aber sie ist halt total nebensächlich. Interessiert eigentlich auch da niemanden, weil die beiden als Charaktere halt nicht groß genug sind und Ali eigentlich ein bisschen verbrannt ist natürlich nach der Retribution-Geschichte. Eine Geschichte, die wir natürlich auch schon in dem Breaking News Video aufgegriffen haben, das ist die Story um Charlotte, Rhea Ripley und natürlich dann auch den Cash-In von Nikki Cross, alias Nikki A.S.H. natürlich. Und ich glaube, das können wir jetzt hier auch in einem Rutsch machen, damit wir das dann auch hier vom Tisch haben. Es gab die Championship Coronation, also die Krönung von Charlotte Flair. Das konnte sich natürlich Rhea Ripley nicht anschauen. Es gab ein Wortduell zwischen den beiden. Es gab wieder jede Menge Becky-Chants. Und dann hat Charlotte ja auch gekontert, was hier. Becky ist zu Hause und stillt ihr Kind, während ich hier die Women's Division dominiere. Da schon mal die Ansage. Rhea wollte natürlich ein Rematch haben. Hieß zuerst nein, dann kamen aber Adam Pearce und Sonya Deville raus und haben gesagt, hey, Moment, du hast ja gerade gesagt, hier, du könntest die jeden Tag besiegen, warum denn nicht heute? Machen wir später. Charlotte als die Böse kickt dann noch Rhea Ripley vor das verletzte Knie und dann sind wir dann auch quasi, ich mache einen kleinen Sprung nach vorne, weiter in der Show. Da sind wir auch schon beim Main Event und das war das Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte und das war auch wieder ein gutes Match. Aber das Wichtigste daran ist natürlich das Ende, Kai. Das endete ja erstmal auf eine dubiose Art und Weise, nämlich per DQ, und danach gab es den Cash-In.
Genau, also das gab dann ja, was ich erst ja nicht vernünftig gesehen habe, weil das auf The Zone sehr komisch lief, weil da irgendwie Bildprobleme waren und technische Probleme. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt behoben ist, weil ich seitdem, als ich es geschaut habe, direkt am Dienstag nicht nochmal reingeguckt habe. Das war dann ein bisschen doof, weil es hat quasi geendet, als Rhea Ripley im Ring den Riptide zeigt. Und auf einmal war es weg. Ich dachte, hä? Und dann waren sie draußen. Und ich dachte ganz kurz, hat sie jetzt den Titel gewonnen oder was ist jetzt gerade passiert? Und dann hieß es aber vom Announcer, nee, hier die DQ. Alles klar, dann gab es eben, wie du schon gesagt hast, den Beatdown draußen. Rhea setzt dann draußen nochmal zum Riptide an. Und dann auf einmal hören wir die Musik von Nikki A.S.H. Kommt raus, casht ein. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ganz, ganz dolle Angst, dass es nicht schafft. Dass man gesagt hat, oh, hier, wir nehmen den Gag mit oder sowas. Dann kann sie direkt eincashen, verliert halt irgendwie, weil sie zu übermütig ist oder so. Dann kann sie das irgendwie in ihr Superhelden-Gimmick verpacken, was ich persönlich richtig kacke gefunden hätte, weil das die Verschwendung vom Koffer gewesen wäre. Aber nix, es gab ein Crossbody, 1, 2, 3, Nikki A.S.H., Women's Champion. Freut mich mega. Also irgendwie, weil das einfach das ist eine gute. So, ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Das ist einfach eine gute. Die ist die ganze Zeit da, egal ob es jetzt bei Sanity war oder in dieser Sache mit Alexa Bliss. Die hat da immer ihr Piece durchgezogen und irgendwie das alles auch immer vernünftig gemacht. Also, ich muss trotzdem sagen, das ist jetzt für mich nicht so der geilste Charakter auf der Welt. Also ich finde auch ganz viel, was sie erzählt, egal. Aber ich finde, du merkst, dahinter steckt irgendwie ein Mensch, der hat Bock, der reißt sich einen Arsch auf. Und allein deswegen gönne ich ihr jetzt diesen Titelgewinn. Kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt schon irgendwie bei nächste Raw, übernächste Raw, keine Ahnung, was wieder vorbei ist. Oder dass man dann wirklich sagt, wir gehen bis zum SummerSlam, machen dann ein Triple Threat Match. Ja. Was ich auch okay fänden würde, weil wir hatten ja diese Beat the Clock Sache. Ich rechne da jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mit einer wirklich langen Regentschaft.
Ich auch nicht. Ich glaube, das war jetzt der Feel-Good-Moment, den wir hier bekommen haben. Alle haben sich gefreut. Es gibt auch kaum jemanden, der das Nikki nicht gönnt, glaube ich, nach dieser, ja, furchtbaren Sanity-Zeit, die sie irgendwie hinter sich hat, wo der Stable nicht richtig eingesetzt worden ist und überhaupt das, man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass sie nie so richtig Fuß gefasst hat, dann an der Seite von Alexa Bliss irgendwo. Man hat ja immer gesagt, mein Gott, warum macht man denn aus der nicht mehr? Und jetzt der Charakter-Twist, den sie gehabt hat, und ich weiß, dass viele den Charakter nicht mögen, diesen Superhelden-Charakter, diesen beinahe Superhelden-Charakter, kann ich auch irgendwie verstehen, weil es natürlich ein super Cartoony-Act ist irgendwo, den man dann hier in der Show hat. Aber noch ist es bei mir zumindest so, dass ich dem nicht überdrüssig bin, sondern ich finde sie sehr niedlich in der Art und Weise, wie sie das darstellt. Und deswegen habe ich mich da drüber gefreut. Und auch wenn man so die Tweets sich durchschaut, auch zum Beispiel Axel Tischer hat sich da noch mal geäußert, auch gesagt, hey, das ist eine absolut tolle Frau, die ist super straight und ehrlich und die arbeitet hart. Auch das muss man hier noch mal betonen. Und entsprechend, ja, hat sie dann hier sich das Gold geholt. Und ich glaube übrigens auch, das, was du gerade schon angesprochen hast, dass sie dann beim SummerSlam auf Rhea und Charlotte treffen würden, dass man aus dieser Dreierfehde, die es ja eigentlich auch schon die ganze Zeit gewesen ist, dann jetzt wirklich ganz konkret diesen Three-Way machen wird. Und ja, da bin ich neugierig drauf, wie man das lösen wird, ob quasi Nikki immer wieder die lachende Dritte sein wird, die hier aus der großen Fehde der großen Frauen so ein bisschen Profit schlägt. Schauen wir mal. Aber für den Moment auf jeden Fall ein cooler Augenblick, den wir hier gesehen haben. Und gerade jetzt mit Zuschauern wirkte das halt eben auch ordentlich groß.
Absolut. Übrigens, ich sehe in Nikki A.S.H. immer so eine Art modernen Hurricane. Also Hurricane der Jetztzeit.
Bisschen, ja, ja, durchaus. Also ja, warum auch nicht? Mein, der Hurricane hat hier Superpower, ne? Nur weil Stone Cold und Triple H hat es nicht funktioniert. Mal gucken, ob Nikki A.S.H. noch einen Sidekick dazu bekommt. Abwarten.
Vielleicht macht so, vielleicht versucht sie auch den Doppel-Choke-Slam dann gegen Rhea und Charlotte.
Genau, wir werden es sehen. Weiter in der Show, nachdem noch angekündigt worden ist, dass wir noch Alexa Bliss hier sehen werden, gab es zum wievielten Mal Natalya und Tamina gegen Shayna Baszler und Nia Jax?
Ja, also ich will mich jetzt, also nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest, jetzt so ein paar Stellen sind vielleicht falsch, aber ich glaube, es war wirklich so das 4000ste Mal, vielleicht 3900 irgendwas, aber das Wichtigste war ja einfach nur, es wurde hier gegen uns Reginald geturnt. Das unterstützen wir nicht in diesem Podcast, das lehnen wir konsequent ab.
Genau. Und Reginald hat sich ja auch noch den 24-7-Belt hier geholt. Das muss man auch mal sagen.
Und geile Flicks gezeigt danach.
Ja, hallo.
Also, wo er da so über die, da von der Dingens, von der Ringtreppe aus abgesprungen ist mit dem Salto und dann noch so ein bisschen Flickflack nach hinten. Der alte Flickflack-Artist.
Ja, und diese Flickflack-Arschbombe, die er da gezeigt hat, auf den armen Akira Tozawa. Ja. Also, auch hier, Feel-Good-Moment. Die Leute haben sich gefreut irgendwie darüber, dass er das Ding hier gewonnen hat. Also, ja. Es ist halt 24-7-Belt. Das ist ein Gag-Belt irgendwo. Und Reginald als alter Cirque du Soleil-Künstler hier, der kann die Aktion auch entsprechend zeigen. Ich fand's nett, aber das Match davor hätte ich halt überhaupt nicht gebraucht.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Niemanden. Ja, und genauso, was ja übrigens auch im Verlauf der Show die ganze Zeit gehypt worden ist, ist ja die Tatsache, dass wir Karrion Kross sehen. Auch darüber werden wir gleich noch ganz kurz sprechen. Aber erstmal haben wir noch das Match und die Fehdenfortsetzung von Sheamus und Humberto Carrillo hier gehabt. Ein Non-Title-Match, aber natürlich, wenn Carrillo hier gewinnt, dann gibt es eine Chance auf einen US-Title. Am Ende ist es dann aber doch Sheamus, der hier per Bro-Kick das Ding einfährt. Gutes TV-Match, oder?
Ja, also vollkommen okay. Hat man jetzt halt auch schon ein paar Mal gesehen. Die beiden können zusammen natürlich was. Also mag ich auch. Sheamus ja sowieso immer so ein bisschen unterschätzt. So gerade in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, da hat er schon sehr viel Gutes gemacht. Ich brauche jetzt aber auch nicht mehr Humberto Carrillo gegen Sheamus. Und ich bin auch kein Fan von dieser dummen neuen Stipulation, wo es immer heißt, ja, der Champ kämpft gegen Contender. Und wenn der Contender gewinnt, dann hat er ein Anrecht auf ein Titelmatch oder sowas. Das ist immer dumm.
Ja, wir werden es natürlich dann sehen, wie es hier weitergeht. Auf der einen Seite hat ja Sheamus auch quasi hier diese Maske, die er trägt, die hat jetzt ja auch hier eine Rolle gespielt, wie damals bei Brutus the Barber Beefcake, wenn man sich dran erinnert, dass sowohl Carrillo sich da ja verletzt hat, als er drauf geschlagen hat, als auch dann der Headbutt und so. Ne, weißt du, weil das ist massiv und so.
Das
und,
ist eine Stahlmaske.
Ja, mindestens. Und ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das jetzt hier das Ende ist. Und ja, Damian Priest hatte sich ja schon auf die Seite von Carrillo geschlagen. Das fände ich auch wäre eine interessante Fehde und vielleicht auch mal für Damian Priest mal wieder eine Möglichkeit, wenn gerade keine Popstars Zeit haben, vielleicht hier mal wieder so eine richtige Wrestling-Fehde zu bestreiten.
Das wäre was.
Vielleicht auch ohne Zombies, weißt du?
Stimmt.
Schon wieder fast vergessen. Ja, und weiter geht's dann eben mit der Open Challenge von Lashley, begleitet von MVP natürlich, die Ansage hier an den Lockerroom, dass er jetzt wieder zurück ist quasi und dass er hier ja eine Open Challenge aussprechen würde. Und die Open Challenge wurde dann angenommen von Keith Lee. Tja, und Keith Lee ist zurück, das hat, glaube ich, alle gefreut. Dummerweise hat Keith Lee auch nach einem, naja, nicht ganz Squash-Match, aber schon einem recht durch Bobby Lashley zeitweise dominierten Match, dann auch innerhalb von knapp 5 Minuten verloren.
Huch. Jo, das ist ein bisschen das Problem dabei. Also ich glaube, wir freuen uns alle, dass Keith Lee zurück ist. Auch wenn ich das nicht erkannt habe, bis er rausgekommen ist, weil die Musik geht so gut ist. Also schreibt doch wirklich, ne? Es wird vor jedes Kacklied wird irgendwie so ein Pistolenschuss oder irgendwie Schwerte hier an der Klatschen gemacht. Aber das Bask in His Glory nehmen sie raus. Das muss mir auch mal einer erklären, weißt du? Dann lieber noch 3 Peitschenhiebe oder sowas, weil es cool ist. Das regt mir auf. Wie gesagt, ich bin super froh, dass er wieder da ist. Ich finde, das ist ein geiler Typ. Und ich tue mich auch schwer mit der Tatsache, dass er jetzt hier so dominiert wurde. Also der hat vielleicht übertrieben gesprochen, 2, 3 Aktionen gezeigt und den Rest wurde eigentlich platt gemacht. Klar, er durfte den Hurtlock irgendwie einmal brechen, was halt schon ein cooler Moment war, aber jetzt so wirklich viel mehr war jetzt da auch nicht. Und wie du schon gesagt hast, 5 Minuten hat mehr als klar verloren. weiß ich nicht. Ich hoffe, man schmeißt ihn jetzt einfach in das Sheamus-Programm noch mit Damian Priest, weil ich glaube, die drei könntest du da richtig geile Midcard-Matches abreißen. Wie man es hier gemacht hat, finde ich trotzdem doof.
Ja, und vor allem hat er sich hier so ein bisschen wie so ein Opferlamm angefühlt, ne? Weil danach sollte ja Goldberg rauskommen und sollte dann ja sagen, hier, ich bin der Nächste, I'm next. Und damit ist ja der Aufbau, der 0815-Aufbau Richtung SummerSlam auch schon getätigt. Bobby Lashley wollte hier antreten, MVP hat gesagt, nee, mach mal easy. Also da finde ich wiederum auch diesen Kontrast, fand ich ganz nett. Das haben wir auch zum Beispiel auch nicht angesprochen in der Breaking-News-Geschichte. Also dass ja MVP Lashley zurückgehalten hat und auch eher ängstlich gewirkt hat, während Lashley ja wirklich Wut entbrannt ist eigentlich. Und der hätte am liebsten Goldberg sofort auseinandergenommen. Ich sag mal, das hätten vielleicht auch manche gern gesehen.
Ja, absolut. Aber das war jetzt ja auch schon häufiger so, dass dein MVP vielleicht auch der rational ist und der sagt so, komm, nee, nicht jetzt. Das hatten wir ja auch schon in der Fehde mit Drew, dass dann Lashley in diesem Modus war, ich hau dir jetzt auf die Schnauze und ein MVP dann immer den Kollegen zurückgehalten hat. Finde ich okay. Goldberg vielleicht ein bisschen laut geschrien, Mikrofon ein bisschen übersteuert, könnte aber nochmal auch, was so Thema Podcast angeht, ein bisschen drüber sprechen.
Bill? Ich ruf da mal an.
Ja, dass man da irgendwie sagt, so, weil es halt auch immer doof in der Post-Production übersteuert, ist für alle Hörer doof. Also da vielleicht ein bisschen weniger schreien oder mal einen besseren Popschutz kaufen.
Einmal so ein Popschuss über Goldbergs Kopf, das würde uns allen gut tun. Wir werden nächste Woche auch darüber sprechen, wie wir die aktuelle Situation bei WWE sehen, weil natürlich jetzt, nicht nur bei WWE, auch bei AEW sehen, weil natürlich jetzt da schon die etwas älteren Semester stark im Fokus stehen werden. Bei WWE ist es dann eben hier Goldberg und John Cena. Auch bei AEW haben wir da wieder ein paar Semester nach dem Motto alte Gesichter, alte Probleme. Also der Hype ist irgendwo da, gerade bei WWE jetzt, also Raw und SmackDown und Raw und Money in the Bank natürlich, die sind halt super gut geklickt worden und hat auch für ordentlich Buzz gesorgt im Internet, aber trotzdem muss man sich halt fragen, wohin führt hier der Weg? Nutzt man diese Leute, um neue Stars aufzubauen oder nutzt man die, um einmalig Quote zu ziehen? Da werden wir nächste Woche drüber diskutieren und mal schauen, was dann dabei rauskommt hier an der Stelle. Ja, und wie gesagt, das war dann die Herausforderung Richtung SummerSlam. Ist eine schwierige Kiste, wir haben es ja auch schon gesagt, weil zum einen natürlich hat Goldberg die letzten Matches verloren gegen Braun und gegen Drew McIntyre. Lashley natürlich super dominant eigentlich. Also warum ist Goldberg eigentlich an der Stelle, dass er hier ohne Titel sich herausfordert, also dass er antreten kann, nur wegen der Open Challenge? Naja.
Ja, also letztendlich, aber ich finde, das hat auch wieder gezeigt, da kann man im Podcast reden, in den Foren schreiben, in Discords diskutieren und keine Ahnung was. Wenn er die Musik angeht, so, dann rastet die Halle aus und alle chanten Goldberg, ne?
Naja, das oder sie werden eingespielt, manchmal.
Ja, natürlich, aber also du hast halt schon gemerkt, die Leute rasten dann schon aus, wenn Goldberg rauskommt. Egal, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht.
So, ja, aber
also, wie gesagt, das ist halt einfach so unsere elitäre Internet-Podcast-Meinung. So ganz viele Leute interessiert es einfach.
Natürlich, aber man darf das auch doof finden.
Klar darf man das doof finden. Nur, also, weißt du, weil wir sagen dann so, ja, macht das überhaupt Sinn, das so und so zu machen? Ja, macht das halt mega, weil das Goldberg.
Ja, aber es macht halt auf Dauer irgendwann nicht mehr Sinn, weil du musst, also eigentlich, also Goldberg muss sich jetzt hier eigentlich genauso klar hinlegen, wie das Kofi und wie das Keith Lee hier gemacht haben.
Eigentlich schon, weil man dann sagen kann, hier, der Lashley, der ist da durchgerannt. Und das könnte dann auch wieder heißen, jetzt der Lashley, der will den Lesnar haben, ne? Aber es ist ja das bekannte Part-Timer-Problem.
Genau das. Naja, da werden wir auch nächste Woche noch drüber sprechen, bevor wir jetzt hier zu viel vorwegnehmen, weil die Geschichte mit den Part-Timern und Oldtimern, die begleitet uns tatsächlich ja schon die letzten 5 Jahre bei Headlock. Das ist was ganz Akutes. Eigentlich können wir jedes Jahr so einen Part-Timer-Podcast machen und man kann immer wieder über dieselben Themen diskutieren.
Ja, quasi. Das war. Ja. Beziehungsweise man kann einfach den Podcast von damals ein bisschen umschneiden und einfach nochmal neu hochladen und sagen, hier haben wir neu gepodcastet.
Genau. Herzlich willkommen zum Podcast nach Money in the Bank 2021. Und
genau.
Ach ja. Kommen wir zum nächsten tollen Programm, was wir hier haben. Die Fehde zwischen Jinder und dem guten Drew McIntyre geht weiter. Jinder will hier seinen Geburtstag feiern. Alter, ey. Erstmal die Sache mit dem Motorrad, jetzt noch hier die Geburtstagsparty. Ich weiß nicht mehr, aus was für einem Hut die Sachen immer rausziehen hier. Wir und Shanky sind auch dabei und am Ende kommt Drew hier rein und dann wird der gute Shanky ordentlich mit dem Stuhl vermöppt, 20 Mal, ganz viele blaue Flecken und ja, die Fehde ist gemacht hier zwischen Drew McIntyre und Jinder Mahal und das geht Richtung SummerSlam und man hat Drew McIntyre so erstmal aus dem Title Picture rausgeschrieben. Das ist der einzige Grund, weshalb ich diese Fehde sehe und natürlich, dass die beiden ehemals 3MB-Members gewesen sind, aber oh, ey, diese, wie gesagt, diese Motorrad kaputt kloppen, was es als Spielzeug gibt, das muss man auch dazu sagen. Und dann jetzt hier noch eine Geburtstags-Crasher-Geschichte. Uiuiui, was sagst du dazu?
Also dieses Motorrad kaputt kloppen ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas hatten, ne? Das gab es ja auch damals schon bei dem Slampulence mit Braun Strowman.
Das stimmt! Habe ich vollkommen vergessen, ja.
Also, ne, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Also genauso wie, yo, wir haben jetzt so einen Sharkcatcher, den wir verkaufen können. Yo, komm, schmeiß halt Enzo Amore rein, alles klar, haben wir. Also, das ist nicht das erste Mal, dass irgendwelche Matches oder irgendwelche Segmente gemacht werden, um die nächste Toyline zu verkaufen, ne? Das ist jetzt, also, wie gesagt, ist jetzt nichts Neues, ist Quatsch, absolut. Was ich trotzdem witzig fand, ist, dass Drew hier wieder so ein bisschen gefährlicher wirkte, 20 Mal über dem Stuhl zu vermoppen, ist schon ganz cool. Aber mehr auch nicht.
Der arme Shanky. Ich habe mich gefragt, ob das so ein bisschen so ein Initiationsritus gewesen ist, weißt du? Du willst ja bei den großen Jungs mitcatchen, dann steck erstmal 20 Stuhlschläge vom Drewmeister ein.
Das kann sein, war ja bei Dominik damals auch so.
Stimmt. Ja, also, wie gesagt, Drew McIntyre gegen Jinder Mahal, das wird weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Drew hier, also tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass wir hier 50-50 bekommen, damit Jinder nicht komplett doof dasteht. Aber irgendwie, also mich catcht das nicht. Also überhaupt nicht. Naja, weiter ging's mit dem angekündigten Raw-Debüt von Karrion Kross, der hier auch als NXT-Champion aufgetreten ist, mit Gürtel. Dafür aber ohne Scarlett und ohne Nebel und eigentlich ohne das, was ihn sonst auszeichnet. Jeff Hardy wiederum mit No More Words, das war für dich. Und am Ende gewinnt hier Jeff Hardy per, ja, nach 2 Minuten sollte Schläge von Cross in der Ringecke geben. Jeff Hardy zieht ihn an der Hose runter, rollt ihn quasi ein und pinnt ihn dann. Füße auf die Seile, ne? Und auch so nimmt dann die Hände so zur Seite weg, so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, ne? Also ich bin ja der kluge Veteran, ich nutze das hier aus. Cross danach noch kurz mit einer Promo irgendwo. Ist das hier nur der Aufbau von Karrion Kross und der ist einfach so alternativ, dass wir den nicht verstehen und dass wir sagen, boah, ist das Kacke und dann wird es hinterher gut? Oder ist es einfach nur Kacke, weil es Kacke ist?
Ich glaube, dass Kacke, weil es Kacke ist. Wenn man jetzt Kai persönlich fragt, sagt er dir auch, dass es Kacke, weil es Karrion Kross ist, weil ich den langweilig finde. Aber auch hier, also verschiedene Sachen. Erstmal, ich finde, das zeigt, dass ein Karrion Kross, alles natürlich jetzt ganz subjektiv, korrigiere mich gleich, wenn du Sachen anders siehst, kann man darüber diskutieren und dann sage ich dir, warum du falsch liegst. Ein Cross kommt ohne Scarlett raus, ohne seinen Rauch und sowas, da merkst du, viel Charisma bleibt da nicht übrig. Der hat zwar immer noch seinen Look oder sowas, aber dann ist schon mal viel kaputt. Und wenn jemand allein diese Sachen braucht, um irgendwie krass aufzufallen, dann weißt du jetzt schon, vielleicht ist der Typ jetzt nicht so die perfekte Wahl als the next big thing, meiner Meinung nach. Ich find's komplett Quatsch, dass ein Jeff Hardy hier verloren hat, müssen wir nicht drüber reden. Das macht keinen Sinn. Es macht letztendlich auch keinen Sinn, dass ein Jeff Hardy schummelt, um zu gewinnen, weil ist halt ein Face, ne? Also, so was macht der normalerweise nicht. Das passt auch irgendwie nicht wirklich zum Charakter. Klar kann man sagen, oh, der ist schlau und hier Ringerfahrung und Ringschleue, bla, bla, bla. Aber letztendlich passt halt trotzdem nicht, ne? Also, ein Daniel Bryan macht sowas in seiner Face-Yes-Zeit auch nicht.
Hallo, Eddie Guerrero?
Ja, aber es ist halt auch, also, ne, jetzt Jeff Hardy ist jetzt auch nicht I Lie, I Cheat, I Steal.
Vielleicht wird das noch.
Ja, kann sein.
Der kommt dann auch mit so einem Lowrider raus, weißt du, und dann bounce, bounce.
Also, das verstehe ich alles nicht, warum man jetzt hier Cross da verlieren lässt oder sowas. Wie gesagt, er ist halt der NXT-Champ. Das ist auch ein ganz, ganz doofes Zeichen an NXT, meiner Meinung nach.
Ja.
So hier, das ist der Typ, der das ganze Roster auseinandernimmt und der verliert dann gegen den abgehalfteten Opa. So, das ist irgendwie auch nicht schlau. Und auch wenn da jetzt irgendwie die Warnung kommt mit, ja, ich mache jetzt Jeff Hardy kaputt. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn er ihn jetzt 10-mal kaputt schlägt, ist trotzdem, ja, du hast halt verloren gegen den, ne? Und auch die Aussage, dass Jeff Hardy hier den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, weiß ich nicht, weil wir haben alle damals Bound for Glory gesehen.
Ja, bei Jeff Hardy ist das schon schwierig, den größten Fehler in so einer Storyline aufzuführen. Ich sag immer, du kannst halt eben den ersten Eindruck nicht wieder wettmachen. Und der erste Eindruck von Karrion Kross war hier eben ziemlich mau, auch wenn er jetzt danach wieder aufgebaut werden könnte. Ob das dann gelingt, werden wir sehen. Also es sieht ja nach einer Feder aus quasi, nach einer längeren Zeit. Aber es hieß ja auch, dass auch die Aktiven im NXT-Roster das sehr negativ aufgefasst haben, was ich total verstehen kann, dass die entsetzt davon gewesen wären, dass hier eben der Champion, der zuvor noch die ganzen großen Stars quasi hier weggebügelt hat und ein dominanter Champion ist, dass der einfach hier in 2 Minuten verliert. Und in dieser Darstellungsweise kann ich total nachvollziehen. Und es heißt auch inzwischen, dass man NXT intern nicht mehr als dritte Brand sieht. Also ich erinnere mich noch vor 2 Jahren ungefähr, auch als ich noch mit Jinder Mahal zum Beispiel gesprochen habe, wo NXT so extrem gehypt geworden ist und wo auch immer wieder betont worden ist, nein, NXT, das ist die dritte Brand neben Raw und SmackDown. Wir sind ebenbürtig. Es ist kein Abstieg von Raw oder SmackDown zu NXT zu gehen. Und jetzt intern soll es wieder so heißen, NXT ist dann doch wieder developmental, also Ausbildungsbereich irgendwo. Und das finde ich schon, also in der Komplexität dieser ganzen Geschichten hier, die wir hier gesehen haben, finde ich das schon echt schwierig und ich finde es echt schade. Und wie gesagt, erster Eindruck ist im Eimer. Und jetzt mal schauen, ob sie hier Karrion Kross wieder positioniert, neu positioniert und entsprechend dargestellt bekommt. Vielleicht sagt er jetzt ja, Mensch, ich bin so wütend, ich habe die Nebelmaschine jetzt selber mitgebracht. Weiß man's?
Kann ja sein.
Auf eigene Kosten.
Ich hab da was vorbereitet.
Genau. Genau das. Kann Baron Corbin noch anstellen, der braucht ja momentan Geld. Läuft, wenn du mich fragst.
Der macht dann Scarlett.
der macht den Roadie. Einmal. Nein, das war Quatsch. Das war Quatsch und da hat es ja auch echt jede Menge negative Reaktionen drauf gegeben. Quatsch war auch das nächste Playground-Segment, was wir hier gesehen haben mit Eva Marie und Doudrop.
Das ist alles Kacke. Also, das macht keinen Spaß mehr. Ich vermiss uns Bray.
Ja, auch da weiß man momentan nicht genau, wo und wie es mit dem weitergehen wird. Also, was mir hier immer noch gefällt, ist Alexas Gesichtskirmes, die sie so während dieser gesamten Promos macht. Das finde ich super cool. Und das macht sie auch super gut. Aber der Rest, hat sich gezogen, war zu lang und hatte keinen Spaß gemacht. Aber naja. Und im Endeffekt, danach kam ja dann der Main Event mit Charlotte gegen Rhea Ripley. Wie gesagt, ein gutes Match, was wir da wieder gesehen haben. Nicht auf dem Niveau von Money in the Bank, aber trotzdem noch ordentlich für das, was es sein sollte. Und der Cash-In. Und das war's dann an der Stelle hier mit Raw. Haben wir die anderen kleinen Geschichten auch noch fix hier zusammengefasst. Und dann springen wir mal rüber zu SmackDown. Das kann man tatsächlich fast schon ein bisschen kürzer machen, weil es schließt ja nicht nur an Raw an, sondern es gibt ja dann auch Matches von diesem Musikfestival, was wir dann da gehabt haben. Und die kann man eigentlich fast getrost überspringen.
Ja.
Also fangen wir erstmal an mit der Promo von John Cena. John Cena ruft hier den guten Roman Reigns raus, vor allem erstmal. Und das auch wieder auf eine witzige Weise, aber natürlich kommt Roman Reigns nicht persönlich raus, sondern es kommt Paul Heyman raus. Und Paul Heyman hat halt hier Bock gehabt, oder?
Ja, das hat mega gut Bock gemacht. Also auch ein Heyman. Ich mag ja sowieso die Paarung aus Roman Reigns und Paul Heyman, weil jetzt mittlerweile ja Paul Heyman Roman Reigns auf jeden Fall auch selber reden kann. Und dass jetzt Heyman nicht immer dieses Mouthpiece sein muss, so ähnlich wie es bei Lesnar ist, wo dann wirklich jede Promo gleich ist, sondern dann auch ein Heyman mal wieder auch teilweise 3 Wochen daneben steht, gefühlt nichts sagt, außer vielleicht mal so ein paar Leute Backstage zusammenfaltet, die wieder ein Interview mit Roman halten wollen, dann sticht natürlich so eine Paul-Heyman-Promo auch mal wieder viel mehr raus. Das hat man halt hier auch wieder gesehen. Die beiden zusammen, das war gut, das hat Bock gemacht, aber ich finde trotzdem berechtigte Kritik, die ja auch der Tribal Chief da später angeführt hat. Es war schon eine sehr typische Cena-Promo, oder?
Ja.
Und es war eine sehr starke 0815 John Cena-Promo. Also ich bin natürlich immer noch jetzt gerade, klar, durchs Comeback und sowas, sehr in dieser Fanbrille. Die habe ich mir da immer noch schön aufgesetzt und sage, ach geil, guck mal, der Cena, toll. Was sagt er nicht wieder für schöne Sachen? Einfach toll, den zu sehen. Aber letztendlich sagt da nicht viel, beziehungsweise benutzt viele Wörter, aber wenig Inhalt. Und das wird dann ja auch später von Roman aufgegriffen. Und das stimmt schon meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass ich jetzt nicht traurig darum bin, dass er nicht bei jeder Raw-Ausgabe auftaucht, weil das auch so ein bisschen meine Angst ist. Dass er einfach nur da ist und sagt, ey, hier, oder? Ist John Cena, toll, da bin ich wieder. Dann hätte er wieder eine Promo 10 Minuten, die Spaß macht, wo aber auch nichts dabei rumgekommen ist. Weil das war so ein Problem von mir hier mit dieser Promo.
Ja, also man hat sich natürlich immer noch gefreut, dass John Cena da gewesen ist, aber es hat sich eben nicht mehr, jetzt schon wieder nicht mehr so besonders angefühlt, weil es war eben immer der typische John Cena, der dann eben hier noch so ein bisschen, ja, natürlich auch so ein bisschen klamaukig drauf gewesen ist. So, hey, wie bin ich überhaupt aus dem Firefly Funhouse rausgekommen? Und wie viel Peacemaker-Kostüme habe ich denn wohl geklaut? Und überhaupt, also klar, immer so ein bisschen witzig und das kann er ja auch gut, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und wir werden sehen, wie weit das dahin geht. Und Paul Heyman fand ich allein deshalb göttlich, weil er das gemacht hat, was jeder wahrscheinlich schon mal in seinem Leben gemacht hat. Er hat nämlich, nachdem er gesagt hat, hier, der Tribal Chief ist da, aber der wird sich natürlich immer zeigen, wann er da Bock drauf hat, weil der macht die Regeln. Aber wie er dann das John Cena-Theme hier nachgesungen hat, also, sorry, das war schon witzig. Und ich finde, der hätte auch die Regie ein bisschen besser reagieren können und hätte das irgendwie nahtloser ineinander überschneiden können, wenn du mich fragst.
Ja, also das finde ich auch. Also es wurde ja auch wirklich erst interessant, als Heyman rauskam, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, du hast ja drauf gewartet, ne? Und ja. Natürlich ganz, ganz putzig fand ich auch, wo er dann erstmal gerufen hat, hier, Paul, Roman Reigns, komm raus, und dann kommt er halt nicht und dann so, please, also bitte kommst du vielleicht raus, auch mit so einem etwas kieksigen Stimmton dabei. Das fand ich dann ganz witzig irgendwo. Aber naja. Auf jeden Fall nichts, was jetzt in die Reihe der ganz, ganz großen, legendären Promos dieser Zeit gehören wird, sondern das war halt eben eine Anknüpfung an Raw und Anknüpfung an das, was wir bei Money in the Bank gesehen haben. Dafür war es okay. Mehr war es dann eben auch nicht. Und genauso auch das nachfolgende Match zwischen Finn Balor und Sami Zayn. Gutes Match, sehr gutes TV-Match, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Die können es ja auch. Das war ja auch quasi ein Aufgreifen der Rückkehr von Finn Balor aus der vergangenen Woche, Kai.
Jo, ich weiß aber also noch nicht wirklich, was wir jetzt für einen Baylor sehen werden im Main Roster. Also ich konnte es immer noch, auch trotz dieser gesamten Smackdown-Ausgabe, ich kann es immer noch nicht wirklich deuten, was wir hier sehen, weil das wirkt, Stand jetzt, und habe ich ein bisschen Angst vor, noch sehr nach dem 0815 Main Roster Baylor.
Der Baylor Club, Finn Baylor.
Ja, und der ist nicht so cool.
Das stimmt. Also, ich habe da auch noch ein bisschen Angst vor. Das liegt vielleicht auch am Outfit. Liegt das an dem Blau?
Ich weiß nicht. Also passt ja zu SmackDown oder sowas, aber ach, keine. Nee, also irgendwie, ich mag ihn super gerne oder sowas, ne? Aber auch hier jetzt dann so ein Match gegen Sami Zayn, was er zwar dann irgendwie klar gewinnt, aber dann so Zayn ja auch dann mit einer gewissen Offense oder sowas, die er zeigen konnte. Und dann zu sagen, komm, jetzt hier Roman, jetzt wir beide. Also ich sehe jetzt einen Finn Balor nicht als Contender für Roman Reigns. Also klar, das wird jetzt alles Teil der Story sein und wir kriegen natürlich Cena gegen Roman, aber ich weiß jetzt nicht, warum man den Balor da noch reinschmeißt.
Das werden wir sehen. Andererseits natürlich, Finn Balor hat ja damals auf dem Wege zum Universal Champion, hat er ja auch Roman Reigns besiegt.
Das Problem ist ja trotzdem meiner Meinung nach, es wird ja hier darauf hinauslaufen müssen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass dann Balor gegen Roman in irgendeiner Art und Weise verliert. Vielleicht durch einen Eingriff von Cena oder sowas, aber ich sehe hier Stand jetzt keinen Weg, einen Balor da gut aussehen zu lassen. Das ist gerade so ein bisschen die Befürchtung. Weil dann kommt er jetzt wieder zurück, du ziehst ihn wieder hoch von NXT und dann auf einmal verliert er direkt gegen Roman. Also ich bin da noch nicht überzeugt von.
Nee, ich bin auch da neugierig drauf, wie man das lösen wird. Ich habe ja schon auf Discord so ein bisschen geschrieben, was ich mir da irgendwie vorstellen könnte. Also entweder es gibt irgendwie Three-Way. Das wäre natürlich so die einfachste Methode, aber ich finde, Three-Way macht sich nicht so gut auf dem SummerSlam-Plakat.
Also wie passt das auch nicht.
Nee, es passt auch nicht. Deswegen bedeutet das dann, dass Cena vielleicht im Vorfeld vom SummerSlam selbst Finn Balor aus dem Weg räumt, dass er quasi sagt, Moment, du denkst, du kannst ihn herausfordern. Nee, ich bin Erster und wir machen hier die Titelchance unter uns aus. Eine Möglichkeit. Oder wir bekommen im Vorfeld vom SummerSlam, Balor gegen Reigns und Cena sitzt dann sozusagen auf seinem Trönchen und wartet darauf, wer dann am SummerSlam auf ihn wartet. Was aber wiederum nicht zu dem Roman Reigns-Charakter passen würde, finde ich. Deswegen viele Fragezeichen, viele nicht Ungereimtheiten, aber natürlich dann jetzt irgendwie so ein bisschen, fragt man sich, wo das drauf hinauslaufen sollte. Das finde ich aber nicht zwangsläufig schlecht, muss ich dazu sagen.
Also, nee, also weil ich, also ich habe jetzt ja auf jeden Fall einen Grund, nächste Woche SmackDown zu gucken.
Genau.
Weil ich wissen will, wie macht man es denn jetzt? Also, was sagt denn auch ein Cena?
So, ja.
Dass es jetzt heißt, ja, ich kämpfe halt nicht gegen dich. Also das ist jetzt auf jeden Fall so, dass es mich interessiert, was passiert da?
Ja, und das ist ja eben auch das Wichtige. Also man hat jetzt hier da noch den guten Finn Bella mit reingeworfen. Und was daraus wird, das werden wir sehen. Und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Geschichte, dass man hier eben nicht diese 0815-Geschichte nimmt, einfach die Herausforderung, also er kommt zurück, es gibt die Herausforderung, zack, das ist es. Finde ich gut, dass man ein bisschen da noch einen Umweg quasi mit einbaut. Und auch da die Frage, wird man John Cena vorher schon im Ring sehen? Also vor den Kameras, es gab schon ein Dark Match, wo er schon im Ring gewesen ist, aber glaubst du, man sieht ihn vorher noch im Ring oder hebt man sich das In-Ring-Comeback für den SummerSlam auf?
Boah, ist eine gute Frage. Also da steht und fällt jetzt noch ein bisschen damit, wie man diese Finn Balor-Sache löst, oder?
Ja.
Also, oder ob er jetzt, also das ist davon abhängig, keine Ahnung. Also, stellt man jetzt vorher noch mal Cena gegen Balor? Muss das sein? Finde ich nicht, weil klar gewinnt dann Cena und Balor kann quasi nur verlieren. Hilft jetzt keinem weiter, wenn ich ehrlich bin. Und das hat ja auch viel mehr Special Character, wenn jetzt Cena auch wirklich zum ersten Mal beim SummerSlam auftritt. So. Ein Edge hat ja auch nicht vorher bei Raw gekämpft. Oder sowas. Also ich finde es nicht notwendig.
Ich würde mir das In-Ring-Comeback auch von SummerSlam aufheben. Also auf jeden Fall das One-on-One-Ding, aber eigentlich ist es das Klügste, wenn du es, also so rein von quotentechnisch und Käufe und sowas für Peacock und so weiter, ist eigentlich das Sinnvollste, wenn du es dir aufhebst. Guck mal, ich find's ganz spannend, was man da macht. Also ich find's jetzt nicht, oh mein Gott, ich spring aus den Schuhen spannend, aber ich find's in Ordnung spannend für das, was es sein möchte. Schauen wir mal. Die Geschichte um Baron Corbin geht weiter. Der arme Kerl ist jetzt auch noch von dem Webdesigner, der seine Corbin-Fund-Website irgendwie hier aufgestellt hat, ist er noch verarscht worden und ist komplett pleite. Können ja einen kleinen Bogen schlagen. Im späteren Verlauf hat er sich ja dann noch bei Kevin Owens entschuldigt und hat ihn um Geld angebettelt. Der hat ihm dann Geld gegeben und Baron Corbin auch mit total schmutzigem Shirt irgendwie, weil er die Spaghetti aus der Dose irgendwie nicht richtig gegessen hat, nicht aufgepasst hat, sich voll gesaut hat und nicht waschen konnte. Und dann wird der Arme auch noch im Nachgang von den Dirty Dogs hier von Dolph Ziggler und von Robert Root hier abgefertigt und dann wird ihm das Geld gestohlen und Kevin Owens macht dann den Save. Also
ja, nachdem er den Football in die Leisten bekommt.
Stimmt, den habe ich vergessen, den Football in die Leisten habe ich vergessen. Ja.
Genau.
Also von Tegan Nox und Shotzi
genau.
Hat er von dem Panzer dieses Ding, ja, genau.
Hat er die Rakete abbekommen.
Ja.
Gen Penis. Das, ach ja, also ich, eigentlich ist das alles Quatsch oder sowas, ne? Sind wir mal ehrlich, und das juckt mich auch alles nicht. Aber ich finde es dann trotzdem irgendwie manchmal witzig, das zu sehen, weil ich finde, dass ein Baron Corbin das ganz unterhaltsam macht. Das ist so, ich würde sogar bei mir wirklich teilweise als Guilty Pleasure verkaufen, weil ich es. Wenn ich es mir objektiv angucke, sage ich, das ist dumm und das ist Quatsch und das brauche ich auch nicht sehen. Aber subjektiv, irgendwas trifft mich da, irgendwas trifft da mein Humor und ich denke mir, keine Ahnung, ist schon ein bisschen witzig, wie er es macht. Die Frage ist natürlich noch, wie lange ist das, finde ich das witzig, aber Stand jetzt, weiß ich nicht. Also kann ich auch nicht wirklich in Worte fassen. Irgendwas daran finde ich lustig.
Also ich sag's dir, wie es ist. Das ist das erste Mal, seitdem wir Baron Corbin jemals gesehen haben, dass ich emotionally ein bisschen invested in ihm bin. Mhm. Das ist zwar ganz furchtbares Deutsch, aber das ist das erste Mal, dass er doch auch nur einigermaßen interessant gewesen ist, oder?
Absolut, 100%. Also, unterschreibe ich komplett.
Ja, also, stimmt gar nicht, bei mir sind es zwei Momente. Der hier und das Interview, was wir mit ihm mal gemacht haben. Da war er nämlich sehr nett.
Ja. Also, ja gut, und noch vielleicht, als er eingecashed hat.
Weil ja, aber das war eher so, bitte nicht, also das hier ist schon positiver.
Natürlich, aber da war man trotzdem irgendwo drin.
Ja, okay.
Was ein Cash-In war.
Das stimmt, aber auch merkwürdige Storyline und man hat zumindest was, auf das man hier hinarbeiten kann, weil natürlich wird er wahrscheinlich nicht in diesem Loch bleiben, sondern er muss ja da irgendwie wieder rauskommen. Mal gucken, wie das passieren wird. Ich find's ganz witzig, also komm, das ist eine Midcard-Story, baust offensichtlich einen neuen Charakter auf, Baron Corbin mit Haaren und Bart. der sieht auch einfach bemitleidenswert irgendwo aus. Also, nein, warum nicht? Was danach kam, war dann ein bisschen merkwürdig, weil wir bekommen dann quasi Big E, der hier als Mr. Money in the Bank reinkommt und der hier gefeiert wird und ja sich den Pop vom Publikum abholt. Und dann kommen Apollo Crews dazu, der natürlich dann wie immer hier seine dummen Sprüche von sich gibt und dann auch natürlich sagt, ich habe dich ja schon besiegt und so. Und dann kommen Robert Root und Dolph Ziggler noch und dann kommt Shinsuke Nakamura noch und dann kommt Cesaro und dann quasi einmal die IC-Title-Riege irgendwo, die wir hier haben bei SmackDown. Und dann gibt's einen Brawl. Ja, und dann gibt's halt einen Brawl und das war's.
Genau, und es gibt nicht das obligatorische Multi-Man-Match zwischen allen Teilnehmern, sondern nee, da wird sich geprügelt und das war's dann. Und ich finde aber auch, also man sollte jetzt Big E langsam auch vom Apollo trennen, ne?
Alter, ich kann's nicht mehr sehen.
Das ist nämlich nicht so gut.
Ich kann's echt nicht mehr sehen. Das fühlt sich wie, das ist genauso wie Nia Jax und Shayna Baszler gegen Tamina und Natalya.
Nee, das kann man bedeuten schlimmer mit Nia Jax. Also.
Ja, stimmt. Ich wollte es gerade einschränken. Das ist aber so in der Häufigkeit meine ich das.
Absolut.
Also, gefühlt. Nee, und es hat sich total merkwürdig angefühlt, dass wir danach kein Match bekommen haben oder so. Wahrscheinlich ist es dann Aufbau für nächste Woche oder so. Aber
also, sind wir mal ehrlich, das Match hätte auch keinen Mehrwert gehabt oder sowas. Aber das hat ja diese unnötige Promo noch viel unnötiger gemacht.
Ja, und was hier vielleicht noch erwähnenswert ist, dass ja Cesaro angekündigt hat, dass er sich den IC-Title holen wird und dass es Swing-Time in Cleveland wäre. Also Cesaro, von seinem Main-Event-Push ist er jetzt in Richtung IC-Title-Push anscheinend gegangen.
Was aber okay ist, weil wir sind uns alle einig, dass Cesaro niemals den Main-Titel gewonnen hätte.
Ja, aber wir haben alle so ein bisschen gehofft, dass er so ein bisschen Upper Mid-Kader bleibt, dass er auch mal so am Main Event schnüffeln darf, aber jetzt
ja, aber da ist halt auch kein Platz gerade, ne?
Ja. Also,
dann lieber Swingtime in Cleveland und sich den IC-Belt holen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Dann kommen wir zu zwei Geschichten, die wir hier relativ fix abhandeln können. Wir sind nämlich beim Rolling Loud, beim Musikfestival hier in Miami. Und da gab es ja dann auch zwei Matches, die stattgefunden haben, die aber niemanden interessiert haben.
Niemanden interessiert. Also auch da wieder, wir hatten jetzt natürlich auf der einen Seite erstmal Whale, ich glaube, so spricht man den aus, der erstmal so die Crowd so ein bisschen gehypt hat.
Gehypt? Und,
ja, habe ich doch gesagt.
In Anführungsstrichen.
Ach so,
Du hast meine Anführungsstriche nicht gehört.
Nice one. Ja, der versucht hat, die Crowd zu hypen, könnte man sagen. Gesagt so, hier, yeah, we want the smoke. Und alle so, nee, wir sind hier für Musik und scheiß mal auf Wrestling, das ist voll dumm. Hat sich, glaube ich, der Großteil gedacht, da hatte keiner Bock auf irgendwas. Angelo Dawkins kämpft gegen Chad Gable. Montez Ford und Otis stehen auch dabei. Die machen ihr Ding. Das ist auch alles andere als schlecht. Das ist vollkommen okay. Aber es interessiert keinen. Da werden dann Jubel oder sowas eingespielt, man fährt über die Crowd und keiner guckt, also keiner sieht da irgendwas, also beziehungsweise man sieht da nicht, dass die Crowd irgendwie abgeht oder so, das ist komplett egal. Ich stelle mir das auch so stage-mäßig relativ schwierig vor, da vernünftig was zu sehen in so einem Wrestling-Match, weil so auch so höhenmäßig, wenn die alle auf dem Boden stehen und dann da hochgucken müssen und der Ring ist ja auch nochmal hoch, wirklich viel Sinn macht das nicht. Ich glaube, da hat er auch, also was heißt, ich glaube, da hatte auch, sag ich jetzt einfach mal, keiner Bock, irgendwelche Wrestling-Matches zu sehen. Das war auch danach bei dem Match zwischen Dingen zwischen Carmella und Bianca Belair. Das hat genauso keinen interessiert. Das war ganz, ganz doof, sich anzugucken. Das wirkte wie ein Car-Crash.
Jo, ist so. Das, also ich stelle mir als Performer stelle ich mir das ziemlich cool vor, da so auf die da rauszukommen und dann über diese Menschenmasse zu gucken. Das stelle ich mir schon cool vor. Aber es ist eben als Festivalgänger hast du eben gemerkt, das interessiert die halt eben.
Aber da ist halt auch keiner wegen dir, ne? Das ist halt das Problem. Ja. Das ist so, als würdest du mich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, bei Schieß mich tot auf die Bühne stellen oder sowas. Und dann sag ich so, oh geil, cool, die sind jetzt hier. Und dann so, nee, hier ist keiner wegen dir, Kai. So, und hier hat auch keiner Bock auf dich.
Bisschen wie bei Headlock.
Ja, eben, nur andersrum.
Genau.
Dass alle sagen, oh, Kai ist nicht da, wie doof.
Oh. Wir haben auf jeden Fall Angelo Dawkins gegen Chad Gable bekommen. Das Match konnte Angelo Dawkins gewinnen. Ist natürlich so die Wiedergutmachung für die Zerstörung von Otis oder durch Otis in den vergangenen Wochen. Und dann haben wir ja das Rematch bekommen von Bianca Belair gegen Carmella um die SmackDown Women's Championship. Nebensache. Nebensache und belanglos, müssen wir nicht drüber sprechen. Bianca Belair verteidigt hier in 4 Minuten ihren Titel per KOD, per Kiss of Death, und das Ding ist gelaufen. Muss man gar nicht drüber sprechen. Worüber man sprechen kann, ist natürlich die Geschichte mit Edge und Seth Rollins und dann auch eben die Fortführung, die wir hier gesehen haben, weil das war wieder einer der Höhepunkte, die wir hier bei SmackDown gehabt haben. Erst hat sich ja Edge zu Wort gemeldet und hat gesagt, hier, du denkst, ich bin irgendwie alt und weich oder sonst irgendwas. Und ich bin einer der, ich hab von den düstersten und finstersten Persönlichkeiten gelernt. Ich war in der Brood, ich war in der Ministry of Darkness, das mochte ich ganz gern. Dann spielte er auch auf 2.14 an und so weiter und so fort. Und dann kommt Seth Rollins rein und beschimpft ihn unter anderem als Grandpa Edge. Und Edge ist ja auch, hat vorher versprochen, dass er ihn nicht angreifen würde. Ich muss jetzt nicht alles wiedergeben, das kannst du gleich auch noch ein bisschen was machen, ich lasse dir was übrig. Aber was ich ja mochte, war die Intensität zwischen den beiden. Und natürlich ist Seth Rollins mega over, mega drüber, so meine ich das, nicht mega over, aber mega drüber in der Art und Weise, wie er es hier spielt. Aber mir hat's gefallen, was bei dir?
An sich ja, hat's mir gefallen, ich mag die beiden zusammen. Ich finde, die haben auch eine gute Chemie zusammen. Ich fand aber, dass mich dann Rollins so im Mittelteil ein bisschen verloren hat, weil ich finde, der hat sehr viel geredet. Also auch sehr viel so nach dem Motto, jetzt komm zum Punkt, Kollege. Das war so ein bisschen das Problem dabei. Weil also so gefühlt stand da ich 10 Minuten einfach zugehört.
Ja.
Und das war irgendwie komisch, weil ich mag es dann mehr, wenn so Promos auch so eine gewisse Interaktion sind. Also, du weißt dann so, jemand sagt was, dann wird immer aufgegriffen oder so. Klar kann auch jemand mal irgendwie so, wie wenn du mit David Podcast ist, dann ist da auch mal so ein 5-Minuten-Monolog drin. Und dann kommst du da auch nicht zwischen oder sowas. Aber das war mir so ein bisschen zu wenig Dialog zwischen den beiden, sondern sehr viel, jetzt ist hier der Rollins und ich rede jetzt erstmal.
Ja, aber ich finde, das passt ja auch so zu seiner Rolle, dieses. Das hat ja auch was mit dieser Selbstherrlichkeit zu tun, mit der Selbstverliebtheit,
ja,
mit
ja, diesem klar.
Selbstverständnis, was auch Seth Rollins mit sich bringt.
Ist halt so wie ich, ne? Hört sich sehr gern selbst reden.
Ich fand's aber halt auch teilweise, also ich fand auch Edge natürlich witzig, der schon als Seth Rollins noch auf dem Weg zur Rampe gewesen ist, dann gesagt hat, Alter, sei still, du machst dich hier nur zum Affen. Und dann auch, wie Seth Rollins dann irgendwie sagt, hier, es wird dann irgendwann den Punkt geben, da wirst du meinen Stiefel in deinem Nacken spüren und dann macht's halt Bang oder Puff oder Knall oder was auch immer.
Das fand ich doof übrigens.
Das fand ich super. Das war halt so drüber. Ich finde den Charakter so drüber, aber das fand ich richtig gut. Und Edge sagt dann ja, weißt du, ich hab gelogen und dann gibt's halt eben doch die Klopperei zwischen den beiden und Execution DDT. Ich fand das richtig stark von beiden Beteiligten. Hat mir sehr gut gefallen und ich habe richtig Bock auf das Match.
Ach, das steht außer Frage. Und es ist ja auch Meckern auf hohem Niveau. Aber ich fand halt gerade, wie du das gesagt hast, mit diesem so irgendwann, dann ist da halt mein Fuß auf deinem Nacken und dann ist da eine Sense. Ich fand, das hat halt so eine Intensität und durch dieses, und dann macht's Peng, Puff, Pau, Ciao. Das wirkte dann, also ich finde, das hat so ein bisschen die Intensität aus der Aussage genommen, die vorher eigentlich sehr hart und böse war. Das war mein Problem damit.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, das ist dann wiederum eher so in Richtung Rollins, der ja eben diese widerlichen Sachen sagt und auch tut, aber dann zugleich auch eben diese beweihräuchernden, schleimerischen Akzente immer wieder in seinen Promos drin hat, wo er dann ja auch sehr nett ist, aber mit Nettigkeit eben was Böses ausdrückt.
Der hat halt so ein bisschen diesen ja, ich würde es also wie so ein Far Cry-Bösewicht.
Ja, genau.
Weißt du, so, sie macht halt super asoziale Sachen, aber verkauft irgendwie so, als wäre er so der Heiland. Und ist dann so nett in Anführungsstrichen. Also, ja, also, es ist einfach eine Geschmackssache. Ich fand es jetzt hier so ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir so die Art, wie es dann von Rollins delivered wird, noch nicht so ganz passt, ob man da irgendwie nochmal was optimieren kann, so. Acting-mäßig, keine Ahnung, ob es genauso gewünscht ist. Letztendlich ist es Geschmackssache, aber also es ändert nichts daran, dass ich Bock auf das Match habe. Ich habe Bock auf weitere Promos zwischen den beiden. Dann auch vielleicht, wenn auch so nochmal ein Edge ein bisschen mehr reden darf. Weil ich das, glaube ich, auch, also, weil das kann er natürlich auch oder sowas. Und dann auch sagt, hier, ich hau dich kaputt oder so. Ich hoffe auch, dass wir jetzt nochmal eine andere Nuance von Edge sehen werden in dieser Fehde. Weil bei Roman war es ja sehr viel dieses. So hier, ich bin der Reddit R Superstar, der Ultimate Opportunist und ich kann auch richtig, richtig assi sein, wenn ich möchte. bin mal gespannt, ob wir hier nochmal so einen anderen Edge sehen oder nochmal ein paar andere, ja, eben ein paar andere Nuancen einfach. Da habe ich Bock drauf. Letztendlich, er hat dann Rollins umgekloppt. Es gab den Execution. Ein Spear gab es dann noch nicht. Wird sicherlich aber auch nochmal irgendwann kommen. Da bin ich mir sicher. Ich mag die beiden zusammen. War jetzt aber für mich trotzdem nicht so, dass ich sage, es war überragend. Ich habe immer noch so ein paar Sachen, die mir persönlich nicht mega gefallen. Aber das ist immer noch Meckern auf einem hohen Niveau.
Ich muss ja auch da nochmal dran erinnern, dass auch Edge zum Beispiel in der Fehde-Richtung WrestleMania ja auch schon sehr heelische Akzente gezeigt hat, ne? Und da auch schon sehr brutal gewesen ist. Also diese Grenze bei ihm, die ist ja inzwischen fließend irgendwo. Das mag ich am Charakter sehr gern. Und ich glaube, ich sehe dieses Segment hier ein bisschen stärker als du. Also, Geschmackssache.
Eben.
Kommen wir zum SmackDown-Debüt von Toni Storm gegen Zelina Vega. Boy, oh boy. Also, so sehr ich ja Toni Storm mag, das hier war gar nichts. Aber das ist ja nicht mal ihre Schuld. Und das ist das Schlimme an der Sache. Sondern wir haben hier ein typisches Toni Storm-Match bekommen. 2-3 Minuten TV-Match irgendwo, was sie dann sehr klar gewinnen konnte mit Storm Zero. Aber was macht man denn mit der? Also, die lässt man nicht reden, es gibt keine Promos im Vordergrund oder sonst irgendwas oder danach. Da ist irgendeine Tussi, die macht ihr Debüt, das ist jetzt, ne, respektierlich gemeint, und keinen interessiert's, in der Halle auch keinerlei Reaktion und die wrestelt da halt ihren Stiefel runter. Glaubt man denn allen Ernstes, wir sind wieder bei den Call-Ups, wir haben letztens schon einen großen Podcast darüber gemacht, aber glaubt man denn allen Ernstes, dass die ja auch aus dem schwachen NXT-Run rauskommt, als Heel, die kommt jetzt hier zurück, ist Face? Und glaubt man, dass man mit so einem Match, so einem 0815-Ding, einen Charakter etabliert? Ich bin schockiert und erbost darüber, was man mit der macht.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Weil das wird dann hier als größtes Debüt verkauft oder sowas. Und letztendlich ist es einfach so ein typisches Squash-Match, letztendlich, wo nicht viel bei rumkommt. Ich kann, also wenn ich sie jetzt nicht kennen würde, könnte ich dir nicht sagen, wer ist das, was will die, was macht die hier? Sondern ich könnte jetzt sagen, yo, Finisher sieht ganz cool aus, hat Zelina Vega besiegt relativ schnell, fertig.
Wer hat das noch nicht?
Ja, also das ist es ja auch, ne? also auch da, was das Comeback jetzt von der Zelina Vega gebracht hat, weiß ich auch noch nicht so ganz, was man damit jetzt machen möchte. Oder ob man jetzt einfach doch sagt, wir holen jetzt zurück und sind jetzt dann doch sauer, dass dann der Black bei AEW ist, keine Ahnung. Ich finde das alles komisch und es ist wirklich so, also, das ist kein vernünftiges Debüt. Genauso ist auch damals ein Andrade debütiert und der ist jetzt auch nicht mehr da.
Nee, ich find's grauenvoll. Ich find's grauenvoll, was man hier dann macht und mein Gott, warum gibt man sich da keine Mühe? Haben die Leute da so wenig Bock drauf oder haben die einfach so wenig Bock auf Toni Storm oder was auch immer? Ich verstehe es halt vorne und hinten nicht, was man damit jetzt bezwecken wollte, weil es ist wirklich einfach eine Schande, was man da jetzt mit Toni Storm gemacht hat. Du schmeißt mal einfach rein und keinen interessiert, keiner von den Zuschauern wird sich dran erinnern, weil sie nichts Erinnerungswürdiges gemacht hat. Die Zuschauer kennen sie wahrscheinlich noch nicht mal, weil es keine Einführung wirklich gegeben hat im Sinne von, hey, ich bin Toni Storm oder irgendwas, was du mit ihr assoziieren kannst. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man sowas macht. Und das ist auch der Punkt, schon mal einer für nächste Woche. Da sehen wir auch, dass man das nicht alles besser ist, als weil Zuschauer da sind, sondern ganz absolut. Im Gegenteil, da sehen wir noch, was ein großes Problem sein kann. Oder immer noch ist. Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Und ich könnte jetzt schon wieder 2 Stunden drüber reden, wie sehr ich mich drüber aufgeregt habe. Nein, Toni ist super. Also, die ist ein toller Mensch. Ich habe die auch schon diverse Male kennengelernt, lange Interviews mit ihr gemacht und so weiter und so fort. Die ist cool und die hat doch alles in meinen Augen. Und dann schmeißt sie halt einfach so da rein und ist kacke. Kacke, kacke, kacke. Als nächstes bekommen wir das Match zwischen Jimmy Uso und Dominic Mysterio. Natürlich auch hier die Fortsetzung der Fehde natürlich. Jay und Rey Mysterio sind natürlich ebenfalls mit dabei. Und man macht hier auch einen Rückgriff auf Money in the Bank. Diesmal ist es dann eben Jay, der Jimmy dann hier beim Cover unterstützt, sodass das durchgeht. Das haben wir ja bei Money in the Bank auch gesehen. Ich glaube nur andersrum, wenn ich mich nicht komplett täusche. Fehde geht weiter, würde ich einfach mal sagen, oder?
Ja, ach, also haben wir mit gerechnet, Fehde geht weiter. Match war, also, ja, war halt okay, war da, ne?
Ja.
Also ich finde Dominic Mysterio, ich finde, man merkt trotzdem, der macht sich. So muss er doch überlegen, so der macht jetzt hier seine Solo-Matches oder sowas als Standard-Weekly-Ding. Das ist vollkommen in Ordnung. Kämpft ja quasi im Main-Event, beziehungsweise damit also eben dann im letzten Match des Abends. Das wahre Main-Event ist ja gleich, wenn der Papa rauskommt. Aber ja, das hier war okay. Finish war ein bisschen doof, weil es dann so unbeholfen gebotcht war. Aber gut, kann man nichts machen, ne? Passiert halt.
Jo, und du hast gerade gesagt, der Papa kommt raus. Dann kommen wir mal zum Main-Event-Segment, weil da kommt dann auch Roman Reigns raus. Auch hier quasi auf dem Weg, wo die Usos gerade rausgehen wollten, kommt dann eben Roman Reigns ihnen entgegen und nimmt die quasi sofort mit. Oder sagt dann mal posieren hier. Roman Reigns in einer ganz anderen Rolle hier. Weißt du, vorher so wortkarg und jetzt hier ultra arrogant, ultra selbstbewusst irgendwo und zieht hier von über John Cena vom Leder und sagt auch, hey, ich habe gedacht, das ist irgendwas Neues. Irgendwie, du kommst aus Hollywood, du bist doch anders. Und was sehen wir denn hier? Das ist ein Nostalgia-Act, nichts anderes. Das, was du hier machst, das ist wie die Missionarsstellung. Und diese Geschichte, also dieser Spruch, du hast ja gesehen auch, da ging ja ein Raunen durch das Publikum, oder? Wie hast du das gesehen?
Ja, das war ja überragend auch da, also hier gesagt. Ich wollte gerade gesagt, im Vernünftigen. Das ist, keine Ahnung. Das war sehr gut gesagt. Ich sag's einfach in dumm, weil mir das Wort gerade nicht einfällt. Von Norman, weil das ja auch wirklich so genervt hat, dieses so, das ist ja so, und dann so, als würde man das jeden Tag machen. Also, das war ja auch so unfassbar gut von Norman, diese Promo, wie er es gemacht hat, und die Crowd waren dann auch alle so, hat er nicht gesagt. Also, du hast ja auch gemerkt, die haben den dann, also, damit hat er dann auf einmal richtig alle abgeholt. Und war so, oh, das war ein ganz fieser Front von ihm, und ich mochte das super gerne, das war richtig, richtig stark. Und es war ja auch das, was ich, als wir mit SmackDown angefangen haben, so ein bisschen angesprochen habe. Es ist ja wirklich das Gleiche gewesen wie sonst immer. Es war diese, ja, hier, ich bin der Cena, ich bin wieder da, toll, hier, ihr die Fans, ich der John, geil, wa? Und das war ja das, was dann auch Roman kritisiert hat. Dieses, es ist die gleiche Promo wie immer, so du kommst hier raus, gleiche Klamotten, weißt du, so alle freuen sich, weil es halt wieder dieser Nostalgia-Act ist. Cool, cool, der Cena ist wieder da. Was ja auch stimmt letztendlich. Ne? Wir alle Freunde sagen, ach cool, cool, der Cena ist wieder da. Also das ist ja auch so ein bisschen diese Ebene da noch drin. Mm. Und also Roman wirklich, diese Promo, die war richtig, richtig stark, fand ich. Die war richtig stark.
Ja, und eine andere Facette vom Charakter hat es auch gezeigt. Ne? Nicht nur der fiese Head of the Table irgendwie, sondern auch einfach dieser arrogante Cocky Heel, den wir hier gesehen haben, und auch der die Grenzen überschreitet. Ne? Also so sexuelle Anspielungen haben wir schon seit gefühlten Ewigkeiten in dieser Deutlichkeit bei WWE nicht mehr gehabt. Und das war das war mal eine Ansage, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich meinte übrigens gerade, wie er es delivered hat. Dann ist mir das auf Deutsch nicht eingefallen, wie ich das sage. Und dann hat mein Hirn gefreezed.
Wie er es abgeliefert hat. Oder präsentiert hat. Oder
präsentiert zu Papier gebracht hat. Präsentiert wäre es dann eigentlich gewesen. Aber dann war mein Kopf einfach aus.
Naja. Auf jeden Fall sagt er dann hier einfach, nö. Also deine Herausforderung nehme ich nicht an. Zack. Ganz einfach. Und dann kommt ja Finn Bella noch in die Halle und sagt hier, wenn du die Herausforderung von John Cena nicht annimmst, wie wäre es denn damit einer von mir? Und dann sagt Roman nach kurzer Unterredung mit Paul Heyman und Fanrufen, Roman scared, sagte dann, ja,
Challenge auf accepted. Die auch sehr geil reagiert wurde übrigens, ne? Wo er so wo er quasi so ein Bitch-Please-Face aufgesetzt hat, so nach dem Motto, ich Angst, hier vor ihmchen oder was? Vor dem Kleen hier. Das, ach ja, ich find's echt heftig, was sich da alles getan hat beim Roman, ne?
Ja.
Also, das ist halt immer noch der gleiche Typ, der uns auch coole Geschichten erzählt hat, wenn wir uns hier an die Bohnenranke erinnern und an den Suffering Succotash und so einen Scheiß, ne? Also, das ist, als würde jetzt ein anderer Mensch im Ring stehen.
Ja, absolut. Also, vielleicht geht Drew McIntyre ja auch diesen Weg. Irgendwann mal, nachdem er uns dumme Geschichten erzählt hat. Nein, Roman, so viel Selbstbewusstsein, wie der hier in die Halle kommt und wie der hier einfach am Mikrofon abliefert, neben dem Paul Heyman, ne? Also das darfst du auch nicht vergessen. Ich finde das krass. Und der hat hier ja einfach promotechnisch John Cena mal sowas von locker in die Tasche gesteckt. Mhm. Richtig stark. Und das hat der Fehde und der ganzen Geschichte natürlich jetzt einen entscheidenden Twist gegeben. Und ist eine große Nummer, die wir jetzt hier haben. Und werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen spekuliert, in welche Richtung das gehen könnte. Und damit ist die WWE-Woche nach Money in the Bank vor allem erstmal beendet. Möchtest du noch was zu SmackDown sagen, Kai?
Ich muss trotzdem sagen, also erstmal, ich bin super gespannt auf diese Finn Balor-Sache, weil ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Und ich kann es auch jetzt wirklich noch nicht sagen, was ich davon halten soll. Ich muss einfach die Wochen abwarten. Aber ich muss trotzdem sagen, ich war doch schon ein bisschen enttäuscht von SmackDown diese Woche. Ich habe mir da irgendwie viel erwartet und wie gesagt, ich kann mir da auch, also ne, das haben wir auch schon mit vielen auf dem Discord drüber geschrieben, gerade weil so der Hype groß ist oder sowas, ne? Es ist nicht alles Gold, was glänzt und natürlich haben wir gesagt, ey, geil, Raw oder richtig Bock, aber wir haben ja auch immer, oder auch du hast ja auch immer gesagt, wir haben uns hier die coolen Sachen rausgepickt, da war auch immer noch viel Müll und Standardkost dabei. Das darf man natürlich nicht vergessen. Auch wenn man natürlich dann eher auf diese positiven Sachen guckt. Aber auch jetzt bei SmackDown, ich habe mir irgendwie was erwartet und vieles erwartet. Und da waren auch okay und gute Sachen dabei. Aber letztendlich, Rollins und Edge haben Spaß gemacht. Der Roman, den fand ich persönlich wirklich überragend gut. Aber sonst war ich irgendwie enttäuscht.
Ja. Das ging mir genauso. Und deswegen ist auch jetzt hier meine Frage nämlich an dich. Ich weiß, dass du, also ich glaube, du bist damit am meisten gehypt gewesen diese Woche von uns allen hier im Headlock-Team. Ich weiß, dass du sehr aufgeregt gewesen bist, Raw zu schauen, sehr aufgeregt gewesen bist, SmackDown zu schauen. Und ich habe es auch von außen mitbekommen. Wir sehen es an den Klickzahlen. SmackDown-Review ist, die Money in the Bank-Review ist enorm gut gehört worden, also viel, viel besser als die, die Reviews davor zum Beispiel. Auch die anderen Podcasts sind geklickt worden. Also da ist offensichtlich wieder was entfacht worden. Und jetzt frage ich dich erstmal so, ist da wieder ein bisschen was erloschen bei dir nach dieser Woche?
Na, ich glaube, das war so ein bisschen der Reality-Check, den man aber auch vielleicht, oder ich vielleicht auch gebraucht habe. Dass man so weiß, also es ist jetzt auch nicht, so weißt du, wenn jede Woche krass ist, ist keine Woche krass. Und das hat Jan aber auch gezeigt, ja, die Fans sind wieder da, das macht vieles besser, aber eben, wie du auch schon selber gesagt hast, es macht eben nicht die Fehler weg, ne? Also, auch wenn eine Scheiße Gold anmalt, ist es halt immer noch Scheiße. Und das hat man halt auch dabei bei vielen Sachen gemerkt, es gibt immer noch die Standardkost, es gibt Probleme, dass man einfach nicht weiß, wie man ein vernünftiges Debüt vor einem NXT-Talent aufzieht. All solche Sachen werden dann auch eben nicht dadurch behoben, dass man es in Anführungsstrichen Gold anmalt, metaphorisch gesprochen, dass man wieder Fans in die Halle lässt.
Ja, mir geht's ehrlich gesagt ganz genauso. Also, ich kann total verstehen, dass jetzt die Vorfreude irgendwie da ist. Und das liegt aber nicht allein an WWE, das muss man auch sagen, sondern wir kommen gleich noch auf die anderen Themen ganz, ganz fix zu sprechen hier. Sondern da hängt ja mehr damit zusammen. Und gerade wenn du nur ein WWE-Fan bist, bist du wahrscheinlich auch gehypt, weil Raw war jetzt nicht unbedingt die perfekte Show, aber es ist viel, viel mehr passiert, als wir in den letzten Wochen und Monaten einerlei gehabt haben, wo ja einfach nichts passiert ist. Wo ja wirklich von Woche zu Woche einfach mehr oder minder dieselbe Show mit kleinen Nuancen irgendwie abgespult worden ist. Jetzt ist da wirklich viel passiert. Viel Gutes, viel Schlechtes, war aber trotzdem eine unterhaltsame Show. Die war kurzweilig, eben weil sie unberechenbar gewesen ist. SmackDown fand ich nicht gut, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand, wie du schon richtig gesagt hast, Rollins und Edge war gut, Roman und Cena waren gut. Der Cliffhanger war gut, das andere hier drin, klar, wir haben noch ein gutes Match zwischen Finn Balor und Sami Zayn gehabt irgendwo, aber das andere war relative Grütze und dann eben Baron Corbin irgendwo. Aber es hat mich auch schon wieder so ein bisschen abgeturnt irgendwo, ich weiß nicht, also da hat man eben auch gemerkt, nein, es ist nicht alles anders, es ist nicht alles neu und die Gefahr, die ich jetzt bei WWE aktuell sehe, ist, dass man nur kurzzeitig versucht, diese Welle zu reiten, die man jetzt hat, und dass danach eigentlich alles wieder so weiterläuft wie davor. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier einen großen Umbruch sehen, sondern wir sehen den großen Umbruch in Form von den alten Herren, die man hier reingeholt hat. Und da werden wir nächste Woche noch drüber sprechen, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was nach dem SummerSlam kommt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich auch. Also, das hatten wir ja schon vorher auch angesprochen, dass wir da Angst vor haben. Aber ja, das ist auch meine Angst.
Kommen wir mal zu den anderen Geschichten, die einem nicht Angst machen, sondern die einen hier relativ glücklich machen könnten. Also dich im ganz Speziellen. Also wir haben ja angesprochen, Daniel Bryan, CM Punk, beide Freelancer aktuell. Und erst hieß es über Daniel Bryan, dass er bei AEW einen Vertrag unterzeichnet hat. Das hat Bodyslam.net als erstes rausgehauen. Und da hieß es, er hat zu 100% gesigned. Das war, wenn ich mich komplett täusche, das war am 22. Und wenn wir dann noch ein bisschen zurückgehen, ein bisschen weiter vorgehen, dann gab es ja dasselbe über CM Punk. Und das hat ja zuerst Ringside News offen getan. Und dann hat jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag hat dann Fightful Select nochmal nachgezogen und hat gesagt, nee, man ist zwar sehr weit in den Verhandlungen, aber es ist noch keine Tinte auf dem Papier sozusagen. Also die Unterschrift ist noch nicht da. Jetzt muss ich erstmal fragen, Kai. Punk und Daniel Bryan. Jetzt sind wir schon hier eine Stunde im Podcast drin und sind jetzt erst an diesem Thema angelangt. Trotzdem frage ich dich da erstmal, wie siehst du die beiden Personalien für AEW? Ich weiß, du bist nicht der große AEW-Zuschauer oder Fan, aber trotzdem kriegst du natürlich auch damit, gerade weil die beiden diesen starken WWE-Bezug haben, was da gerade passiert. Das wären zwei riesige Namen, die AEW an Land ziehen könnte.
Ja, natürlich. Also klar, es ist einfach ganz aus meiner persönlichen Sicht, würde ich sagen, einen Punk würde ich natürlich viel lieber irgendwie in der WWE sehen wollen, weil so, das ist das, was ich mehr gucke oder sowas, ne? Glaube aber auch, dass Punk, bewusste Wortwahl jetzt in diesem Fall, ein schwieriger und nachtragender Wichser ist und sagt, wenn ich irgendwo signe, dann bei AEW, weil dann kann ich dir nochmal eins reindrücken. Da, also, so, natürlich ist das auch ein Businessman und der ist schlau und der weiß auch sicherlich, dass er dann da und da mehr Creative Control hat, müssen wir nicht drüber reden oder so, ne? Aber ich glaube so, das ist halt immer noch ein nachtragender Typ oder sowas, ne? Und wenn er dann irgendwie die Möglichkeit hat, was gegen die WWE zu machen oder dann da nochmal irgendwie die AEW natürlich auch damit zu unterstützen, ist, glaube ich, auch noch ein Entscheidungsgrund definitiv, der auch mit reinspielt. Habe ich da Bock drauf, dass der zurückkommt? 100%ig, natürlich. Ist es einer der heftigsten Move der letzten, keine Ahnung, vielen Jahren, wenn AEW es schafft, Daniel Bryan und CM Punk zu sein? Natürlich. Also, das ist geisteskrank. Das kreiert einen unfassbaren Buzz. Ne? Also, da muss man auch nicht drüber reden. Ich bin einfach sehr gespannt, was da passiert. Weil man merkt jetzt ja auch, wir alle sind so, ja, okay, sind halt Gerüchte oder sowas, ne, die gab's schon ganz oft und hin und her oder so. Aber trotzdem, also ich merk's auch bei mir, mit jeder Neuigkeit, die kommt, die dann irgendwie klein ist und dazukommt, so, Living Color folgt jetzt auf Twitter AEW und Daniel Bryan. Das ist ja schon komisch, oder? Also, ne, natürlich, danach leckt man sich ja auch die Finger. Also, und ich glaube, das wird nicht nur bei mir so sein. Wenn halt ein Punk da ist, dann werde ich das halt auch gucken, ne? Weil halt ein Punk dann da ist. Und so geht's mir bei Punk, so wird's auch viel bei Punk gehen. Und genauso wird's auch so ganz, ganz viel bei Daniel Bryan gehen. Die sagen, ey, ich liebe Daniel Bryan. Und wenn der da ist, dann gucke ich das, wenn ich's vorher noch nicht geguckt habe. Also, das darf man echt nicht unterschätzen, was das halt für eine Wirkung hat. Also, das war ja auch nicht ohne Grund, dass dann, wie sind sie denn nochmal, WWE Backstage oder sowas, damals Punk geholt hat. So, das ist halt immer noch ein großer Name. Da können halt Leute noch, Gott weiß, im Internet schreiben, oh, der ist ja super anstrengend und sowas. Klar ist der anstrengend. So, der ist gut und das weiß der auch. Und das weiß er auch ein bisschen zu viel. Aber das sorgt für geisteskranke Aufmerksamkeit und ich habe einfach gerade richtig Bock auf die Gerüchte und natürlich werde ich bei All Out reinschauen, wenn es in Chicago ist und Gerüchte um Punk Comeback gibt. Also, AEW macht da gerade sehr, sehr viel richtig.
Ja, und für Daniel Bryan soll ja auch schon ein Debütdatum auch schon feststehen. Und du hast gerade angesprochen, dass hier Creative Control und so. Und das hat sich auch Daniel Bryan wohl auch da wieder laut Ringside News in seinen laut Bodyslam, das Ringside News war CM Punk. Aber laut Bodyslam war es so, dass Daniel Bryan sich wohl auch da Creative Control zum einen hat einschreiben lassen, zum anderen natürlich auch, der will in Japan antreten. Also da kommt natürlich die Geschichte mit New Japan, die Kooperation da noch zugute. Und er will gleiches Geld für einen reduzierten Schedule haben. Das haben wir auch schon mal gehört. Und die beiden Verträge, die hier unterschrieben werden oder worden sind. Mal gucken, wann das wirklich so gewesen ist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig.
Wann und ob.
Genau, wann und ob. Die sollen recht ähnlich sein, was das angeht. Und sie sollen vor allem auch, was die Gehälter angeht, sehr ähnlich zu dem sein, was WWE wohl bezahlen würde. Also da greift man dann wohl entsprechend tief in die Tasche.
Aber ja, du hast halt selten so die wirkliche Fanbrille auf, ne? Aber deswegen frage ich dich jetzt trotzdem und du spielst jetzt einfach den Fan.
okay.
Wie ist das denn, wenn man sagt, ich bin halt wirklich richtiger Fan vom AEW-Produkt und die machen hier schlaue Signings, die super gut für unsere Brand sind. Aber wenn du jetzt alle Leute irgendwie, die irgendwie große Namen sind und auch schon paar 40 sind, signs und dann irgendwie, ich übertreibe, der Hälfte ja noch Creative Control gibst, ist das nicht auch irgendwann zufällig Köche verderben den Brei?
Das ist halt die Frage, ne? Es hängt natürlich stark davon ab, wie weit die Creative Control irgendwo gehen kann. Wir haben bei der WCW gesehen, dass das irgendwann nicht mehr gut geht, aber Daniel Bryan ist da auch ein anderer Charakter, muss man dazu sagen. Ist hier im Punk. Mal gucken, wie das da der Fall ist. Das muss man abwarten, wie man sich da Backstage versteht und ob man da miteinander auskommt. Bei Daniel Bryan mache ich mir da nicht so viel Sorgen, weil der als eigentlich recht unkomplizierter Wrestler gilt, der CM Punk, hast du gerade schon gesagt, ist da ein bisschen anders irgendwo. Als Fan, sage ich dir ehrlich, ich habe da riesig Bock drauf. Ich habe da riesig Bock drauf, weil es da so viele Dream-Matches gibt, auf die ich mich schon freue. Erstmal bin ich auch gespannt zu sehen, wie ist denn CM Punk überhaupt drauf, wenn er wirklich da noch aktiv in den Ring steigen wird. Kann er da noch mithalten? Ist er da noch fit genug? Ist er da noch willig genug, jetzt auch mit 7 Jahren Pause und ein paar Jährchen hinter sich, da wirklich noch all-in zu gehen quasi? Und ja, und bei Daniel Bryan ist für mich die Frage, gegen wen wird er antreten? Da gibt's so viele geile Matches, auch bei New Japan, was ja da möglich ist. Oder von mir aus auch bei Impact, auch das ist ja möglich durch diese ganze Konstellation, die wir dir da irgendwo haben. Also bei AEW alleine, wenn du guckst irgendwie, Daniel Bryan gegen Kenny Omega, unfassbar viel Bock drauf, gegen Hangman Adam Page, Jungle Boy, Darby Allin und so weiter und so fort. Also ganz im Ernst, Hangman Adam Page gegen CM Punk, da kannst du auch wieder hier Trinker gegen Straight Edge, kannst du direkt wieder nochmal von vorne aufziehen oder sonst irgendwas. Ich habe da tierisch Bock drauf. Ich finde dieses Beben, was das wirklich ausgelöst hat, finde ich mega spannend. Diese Woche war so voll mit News, dass ich da wirklich davor gesessen habe, so krass, was passiert denn hier gerade alles? Du hast wirklich das Gefühl, dass gerade alles passieren kann. Das habe ich auch bei Twitter geschrieben. Und das ist genau das Schöne an der Sache. Das ist genau das, was wir doch eigentlich vom Wrestling wollen. Und zeitgleich gab es ja dann noch andere Geschichten. Ich will gleich noch was zu dem Hype dich fragen. Aber zeitgleich gab es ja auch noch die Meldung, dass WWE übrigens interessiert ist, Braun Strowman zurückzuholen. What?
Da muss ich auch übrigens sagen, ich finde, das ist ein richtig asozialer Move, wieder diese Hire-and-Fire-Kultur zu sagen, yo, du verdienst zu viel, wir entlassen dich jetzt und zahlen dich einfach für weniger Geld zurück.
Ja.
Also ich glaube, da wird halt ganz viel auch damit gespielt. Also sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, als Freelancer oder sowas, ne? Aber so ganz viele Festangestellte sind ja immer so, oh Mann, das ist ja doof und irgendwann wechsle ich oder sowas, ne? Weil das Gras auf der anderen Seite irgendwie immer grüner ist. Und man denkt sich aber auch ganz häufig, ja, ich weiß ja, was ich hier habe. Ja. Und ich glaube halt auch, dass man da dann ganz, ganz krass drauf anspielt, so nach dem Motto, der Braun, der weiß ja, was er bei der WWE hat, der kennt quasi das ganze System und wir holen jetzt einfach zurück und zahlen ihm weniger, bums, fertig. Und ein Braun sagt, nehme ich halt weniger, hab ja trotzdem in Anführungsstrichen ein entspanntes Leben, ich muss mich jetzt hier nicht wieder von vorne beweisen, sondern die kennen mich, ich war hier schon mal Champion, ich war hier schon mal Main Eventer, ist da okay.
Braun Strowman hat ja auch immer gesagt, dass er eigentlich nur bei WWE antreten möchte. Also, wir haben ja auch so ein bisschen spekuliert, wird er irgendwo anders kämpfen? Möglich wäre es gewesen, aber anscheinend da ja auch recht teuer und so und für Independent Promotions garantiert schwierig irgendwie da zu finanzieren. AEW haben wir auch diskutiert, vom Namen her ja, vom Stil her schwierig, also Wrestling-Stil irgendwie, hätte man ihn trotzdem holen können, sollen. Wenn ich das Geld von AEW verwalten würde und ich hätte die Wahl, würde ich sagen, ja, komm, ziehen wir den mal an Land und gucken mal, was draus wird. Zugleich muss ich aber auch sagen, wenn ich dann die Wahl habe, Braun Strowman und oder Daniel Bryan oder CM Punk, dann würde ich natürlich auch CM Punk und Daniel Bryan einen Braun Strowman vorziehen, ganz klar. Einfach, weil der zur Fanbase auch, weil die beiden auch viel besser zur Fanbase passen, als das ein Braun Strowman tut. Das ist ein cleverer Move. Und ja, werden wir sehen, was jetzt daraus wird. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und natürlich ist es nicht sympathisch in irgendeiner Art und Weise, aber das war ja, wurde ja schon längere Zeit gerüchtet, dass WWE auf diese Art und Weise versuchen würde, da die Gehälter zu drücken. Nett ist das nicht, es ist auch nicht gut, also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn jemand mich feuern würde und mich wieder einstellen würde für weniger Geld, würde ich dann noch so hart arbeiten wie vorher, wäre ich dann noch so motiviert? Also,
da habe ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht, das ist ja quasi dann wie diese innere Kündigung, wenn er jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich fahre jetzt hier nur noch meinen Stiefel runter, ist mir doch egal.
Ja. Das ist genauso, wenn, du hast gerade gesagt, ich bin Freelancer, wenn jemand zu mir sagt, hör mal, übrigens, du kriegst jetzt 40% weniger Gehalt, weniger Honorar für deinen Artikel. Aber übrigens gleiche Arbeit, ne? Und ja, vielleicht noch ein bisschen was extra obendrauf. Und so, ja, nee, vielleicht dann nicht. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich wollte dich ja noch in Richtung Hype-Level hier was fragen. Glaubst du, dass dieser Hype, den wir jetzt hier erleben, wie gesagt, wir kriegen das ja auch mit, da ist mehr Aufmerksamkeit und da ist mehr Bass einfach so insgesamt und Leute wollen eben erfahren, was da passiert. Ist das was, was die Wrestling-Bubble beeinflusst oder ist das was, was in den Mainstream geht?
Also, es kommt auf verschiedene Sachen an. Jetzt gerade ist natürlich die Wrestling-Bubble auch am Kochen, aber man sieht es ja auch natürlich durch Sachen wie ein Cena und ein Goldberg. Das sind auch meiner Meinung nach die Hauptsachen. Die ziehen auch wieder mehr Casual-Publikum an. Du siehst es ja an Quoten zum Beispiel, ne? Du siehst es jetzt an Aufrufzahlen bei YouTube und sowas. Viele Leute bleiben dann doch mal hängen oder sowas. Ne? Sei es allein beim Durchseppen und auf einmal sehen sie John Cena auf dem TV und denken so, warte mal, den kenne ich doch.
Aus dem Kino.
Sowas. Ja, zum Beispiel, den kenne ich doch hier, der fährt ja die Autos bei der Fast and the Furious-Filme. So, also allein solche Sachen, ne? Ich glaube schon, dass das gut ist, dass man damit sich auch einen Gefallen tut. Die Frage ist halt nur, ist das jetzt alles wieder nur eine Sache für einen Moment oder eine Sache für langfristig? Weil, so um jetzt mal zu AW rüber zu schauen, so die haben dann irgendwie hier Quoten, die wachsen immer Stück für Stück. Klar, die haben auch mal Schwanker nach oben, Schwanker nach unten oder sowas, aber da ist so ein kontinuierliches, gesundes Wachstum drin, finde ich. Und bei Raw hast du einen kontinuierlichen Abbau der Quote mit ganz krassen Ausreißern. Wenn es wieder heißt, so, it is Legends Night, es ist wieder John Cena ist da, das passiert. Und die Frage ist nur, kann man diesen Hype halten? Und das wird sich wirklich nur zeigen durch A, ein gutes Produkt. Weil du sagst es ja selber auch immer, und das stimmt einfach, wenn WWE einen Hype auslöst, wird ein Wrestling-Hype ausgelöst. Also so, wenn WWE viel Aufmerksamkeit hat, tut es dem gesamten Wrestling gut.
Ja.
Klar schafft es jetzt auch AW mittlerweile eigene Hypes zu generieren. Die sind zwar vielleicht eher ein bisschen kleiner in der Bubble oder sowas, ne? Aber ich glaube schon, dass man jetzt mit einem Signing von einem Bryan oder einem Punk, allein durch hier, das ist der Typ hier mit dem Yes-Chant und sowas, ne? So, der ist ja auch außerhalb von Wrestling bekannt oder sowas. Und hier CM Punk kommt zurück, so, den kennen einfach noch viele, da gucken auch vielleicht wieder Leute rein. Also hier ist so der Typ, der beim MMA auf die Schnauze bekommen hat, für so viel Geld. Also da kannst du auch schon Hypes natürlich kreieren. Nur die Frage ist immer, schaffst du es das wirklich, das Level zu halten? Und irgendwie von meinen Erfahrungen habe ich das Gefühl, AEW kann das irgendwie gesünder verwalten, als WWE das in den letzten Jahren konnte.
Ich glaube, dass extrem viel davon abhängt, wie man die Wrestler einsetzt und wie die auch quasi beworben werden, wie die präsentiert werden am Anfang. Und meine Frage war ja, ob das im Mainstream vordringt. Ich sehe noch nicht, dass es im Mainstream geht. Ich glaube eher, dass du mit solchen Signings vielleicht noch mal alte Fans reaktivieren kannst. Leute, die gesagt haben, CM Punk ist weg, da habe ich keine Lust mehr drauf. Die sagen, Daniel Bryan, den kenne ich von WWE. Der war ja bei WWE aktiv bis vor kurzer Zeit. Warum sollte das jetzt auf einmal dafür sorgen, dass AEW den großen Quotenboom bekommt, weißt du?
Natürlich,
da,
klar.
Da werden natürlich ein paar mitkommen, aber das wird nicht dafür sorgen, dass plötzlich Wrestling wieder absolut im Mainstream sein wird, sondern das muss durch was anderes geschehen.
Also deswegen meinte ich auch, dass halt manche Sachen Bubble-Themen sind, aber dass halt Sachen wie natürlich, wie ich gerade gesagt habe, John Cena oder Goldberg, die können halt auch noch mal mehr Casual-Publikum anlocken, was er dann aber auch natürlich halten muss entsprechend.
Ja.
Und das schaffst du dann eben nicht durch einfach zu sagen, hier ist Goldberg, sondern das schaffst du dann halt nur durch Qualität.
Ja, was ich sagen möchte, ist, ich glaube nicht, dass du mit bekannten Gesichtern noch mal einen großen Hype kreieren kannst, sondern ich glaube, dass du mit bekannten Gesichtern und neuen Gesichtern eben was Großes kreieren kannst. Und da ist, glaube ich, aktuell AEW tatsächlich ein bisschen besser, dass von Allstars oder bekannten Gesichtern neue Stars profitieren und die aufgebaut werden, während WWE sich eher darauf verlässt, auf diesen kurzzeitigen Effekt. Und dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, gerade einzuschätzen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ich sehe keinen großen Mainstream-Hype, der da auf uns zukommen wird. Also ich rechne nicht damit, dass jetzt auf einmal plötzlich alle mit AEW-Shirts in Straßen rumrennen oder sonst irgendwas, wie es damals bei der NWO oder so der Fall gewesen ist. Aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass innerhalb der Bubble, in der wir uns bewegen, dass alte Fans wieder zurückkommen, dass da mehr Bewegung drin ist, dass auch einfach die Lust wieder am Wrestling schauen, am Wrestling konsumieren wieder da ist. Und ich glaube, das ist schon mal was, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können, dass wir jetzt so eine Bewegung haben. Und ich lasse dich gleich auch noch mal ganz kurz reden. Ich mache jetzt einen David-Monolog hier. Ich muss auch sagen, wenn man sich das Geschehen abseits von WWE und AEW anschaut, da passiert ja auch unglaublich viel. Also wir haben gesehen, wie Jay White bei Slammiversary bei Impact zugegen ist. Wir haben jetzt gesehen, wie Zack Ryder bei Matt Cardona sich bei GCW gegen Nick Gage, der ja auch dann bei AEW gewesen ist, da durchgesetzt hat und dafür, also nicht nur bei seinem ersten Auftritt da unglaubliche Heat gezogen hat, sondern jetzt auch noch, die Leute sind ja ausgerastet und sowas, GCW, Homecoming, auch starker Event gewesen, also es passiert momentan so viel, es ist, als wenn das Wrestling wirklich erwacht wäre plötzlich, wieder aus diesem Schlaf, den wir gehabt haben, und das finde ich geil, das sorgt nicht dafür, dass jetzt überall gehypt wird und dass das jetzt wirklich plötzlich da mehr Grundzuschauer quasi dazu kommen. Aber es sorgt dafür, dass die Leute, die da sind, die vielleicht jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ein bisschen Lust wieder verloren haben, vielleicht wieder sagen, Mensch, ich könnte ja mal wieder einschalten, ich könnte ja mal wieder gucken, ich könnte ja mal wieder zu einer Veranstaltung gehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen werden wir auf diese Woche, die wir jetzt erlebt haben, mit diesem ganzen Drumherum, was wir jetzt gehabt haben, da werden wir noch irgendwann sagen, Mensch, weißt du noch, diese Woche von Money in the Bank, die war echt krass. Nicht nur wegen Money in the Bank, sondern auch wegen nach Money in the Bank, genau. Genau. Diese Woche nach Money in the Bank, sondern wir werden darüber sprechen, was da noch so passiert ist und wie wichtig das alles gewesen ist. Und das ist halt eben geil irgendwo. Ich finde, das ist eine tolle Woche gewesen und da können wir dankbar für sein. Jetzt du.
Ja, absolut. Also, mir geht es einfach nur darum, dass ich wieder gemerkt habe, das holt mich alles noch ab, das lässt mich alles nicht kalt. Es gibt immer noch Sachen, wo ich irgendwie dann auf einmal vorm Fernseher stehe und mir denke, Kacke, es passiert. Allein solche Sachen, dass ich dann merke, gerade auch nach so einer Zeit, wo man vielleicht so ein bisschen, ja, schon fast Sachen aus Pflicht geguckt hat, ne? Und nicht mehr so aus, ich hab jetzt Bock. Aber dass man dann auch sieht, okay, es müssen nur so zwei, drei Sachen passieren. Und dann ist erstmal schon so ein gewisses Grundhype-Level da. Und dann bin ich auch wieder nervös und denke so, oh, was passiert, Mann? Ich will aber jetzt endlich, dass wieder Montag oder Freitag oder Mittwoch ist, um jetzt wieder die neue Folge zu gucken. Allein sowas, dass es sowas noch gibt, dass solche Emotionen noch ausgelöst werden können, zeigen mir dann auch, ich bin da schon auch nicht ohne Grund Fan von. Und, also, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, gerade halt nach den letzten Monaten, die wirklich schwierig waren, um nicht ein anderes Wort mit SCH zu verwenden.
Schön?
Genau.
Schaurig.
Ja, wir alle erinnern uns an die schönen letzten Monate im Thunderdome.
Ja, wir brauchen eindeutig mehr Thunderdome in unserem Leben. Ja, und deswegen, also momentan passiert sehr, sehr viel und ich glaube, wie ich es gerade gesagt habe, wir werden da noch drauf zurückblicken. Also gerade auch wenn jetzt wirklich diese Signings von Brian und Punk, wenn jetzt beide durch sein sollten in dieser Woche, crazy. Also wie gesagt, das ist das Hype-Thema momentan überhaupt und ich glaube, da werden viele, die zwischendurch gesagt haben, ich habe gerade keinen Bock, die werden dann wieder einschalten, die werden wieder WWE schauen, die werden wieder AEW schauen, die werden vielleicht auch wieder Headlock hören, weil sie sagen, Mensch, ich habe gerade wieder Lust auf Wrestling und ich möchte gerade vielleicht noch ein bisschen mehr Wrestling-Podcasts hören und das finde ich cool und man merkt ja auch so insgesamt, dass da ein bisschen mehr Euphorie da ist, auch wenn bei WWE längst nicht alles perfekt ist, auch bei AEW ist nicht alles perfekt, aber es ist Bewegung drin. Und das ist, glaube ich, das, was wir in dieser Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit wirklich vermisst haben, weil das war wirklich so eine Starre, in der gerade WWE da gesteckt hat, wo ja viele Fehler gemacht worden sind, die teilweise jetzt noch fortgeführt werden, aber man hat trotzdem die Hoffnung, dass sich da ein bisschen was mehr bewegt, als das jetzt zuletzt der Fall gewesen ist. Und ein kleiner Hype ist da, ein kleiner Hype innerhalb der Bubble, so sehe ich es dann zumindest. Und wir werden sehen, was daraus wird und ob das vielleicht sogar noch was Größeres wird. Aber auf Punk und Brian bei AEW, speziell auf Brian bei AEW, Punk ist mir gerade gar nicht so wichtig, aber Brian bei AEW, ich habe da so Bock drauf. Ich habe da so, so Bock drauf. Der kriegt gleich Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil da so viele geile Matches dabei sind, die ich sehen möchte. Ja, und Punk, der darf auch mitspielen.
So. Ja, bei mir ist andersrum, ne?
Ja,
also, ich will aber einfach, dass halt der Typ da rauskommt, eine Promo, da bin ich so, yo.
Ich meine, da werde ich auch davor sitzen, ne? Und auch da mal gucken, was die Musik sein wird. Also bei Daniel Bryan ist das relativ wurscht, bei CM Punk. Wenn auf einmal Cult of Personality losgeht plötzlich.
Dann brennt da aber die Bude.
Deswegen, das ist ja, das, komm, das ist doch das Geile auch, dass wir dann jetzt rumspinnen und dass wir nicht so sind, hey, ist jetzt nächste Woche schon Hell in the Cell oder wann ist das nochmal? Ist Fastlane oder wann ist das? Das ist doch schön, dass man jetzt wirklich dann auch wieder sich so Daten, auf so Daten hinfiebert wirklich und auch, wie du gesagt hast, jetzt auf die Weeklies sich freut. Gerade als WWE-Fan ist man da schon sehr gescholten gewesen die letzten Monate. Ja, Kai, das war's, oder? Wir haben deutlich überzogen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir wären da deutlich fixer durch, aber haben ja auch uns ein bisschen länger an Raw und SmackDown festgebissen. Möchtest du abschließend jetzt zu dem Thema noch was sagen, zu dieser verrückten Wrestling-Woche?
Hätte ehrlich gesagt, also ja, ne, sag niemals nie, hätte aber nicht gedacht, dass wir, ich sag mal, in so naher Zukunft, wie es jetzt geschehen ist, über ein Comeback von CM Punk spekulieren, in so ausführlicher Art und Weise. Das ist alles ein bisschen surreal.
In einer Woche quasi ein Comeback von Punk, Goldberg und John Cena.
Ja.
Theoretisch, ne? Ich meine, genau. Punk ist nicht aktiv aufgetreten oder so, aber soll gesigned haben. Also, wie gesagt, crazy oder wie das die Jugend von heute sagt, wild, habe ich auch gelernt.
Es ist wild.
Es ist wild und das ist auch was Tolles. Und das sollten wir alle mitnehmen, das sollten wir alle als Wrestling-Fans genießen. Und ich glaube, dann kann ich hier auch den Deckel langsam auf den Podcast drauf machen. Wenn ihr trotzdem noch mal in die alte Zeit zurückreisen möchtet, dann könnt ihr das diese Woche bei uns bei Patreon und auf Steady tun. Da gibt's eine neue Episode von Head to Head. Und ansonsten geht's hier dann nächste Woche weiter. Da sprechen wir dann über das Thema alte Gesichter und alte Probleme. Da werden wir uns noch mal die Sache hier vorknöpfen, über die wir jetzt heute auch zum Teil schon gesprochen haben. Also da noch mal die eingehende Analyse. Und dann sag ich, wie immer, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut bei Patreon, bei Steady vorbei. Ansonsten auch gerne bei YouTube. Da werden wir jetzt auch häufiger mal so Breaking-News-Specials machen, um das ein bisschen anzukurbeln, um da euch auch aktuell auf dem Laufenden zu halten. Und jetzt wirklich die Abmoderation. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.